herzlich willkommen zum lang erwarteten neuen Datenkanal. Wir haben ja jetzt fast 3 Monate ausgesetzt, wenn ich mich richtig erinnere.
Eine recht große Sommerpause war das.
Genau. Und ich hatte es auch schon verblockt, dass der Hauptgrund war eben, dass der OKJ, also wo wir hier senden, so eine Sommerumbauphase hatte.
Ja.
Und jetzt sind wir quasi in fast komplett neuen Räumlichkeiten, also neue Eingänge, Ausgänge.
Ja, drüben die Büros sind alle neu und schön hergerichtet. So, herzlich willkommen auch von mir, Jörg Sommer. Hallo in die Runde. Oder an unsere Zuhörer alle zusammen. Unser 33. Datenkanal, gell?
Nee, 34.
Unser 34. Datenkanal soll sich nochmal in die Richtung der Sicherheitsprobleme. Wir hatten ja schon mal eine Sendung zu diesem Thema gehabt, wo es eben darum ging, was diverse Sicherheitslücken, was für verschiedene Sicherheitsprobleme es in dem Sinne geben kann in einer Software. Und heute wollen wir mal aus aktuellem Anlass 2 Beispiele aufgreifen, beide eben nicht sehr alt in dem Sinne, sondern erst vor kurzem entdeckt wurden. Die Probleme selbst sind schon älter. Allerdings sind diese Probleme jetzt nochmal mächtig hochgekocht. Das erste ist mir heute wieder in die Augen gekommen durch eine Ankündigung oder durch eine Warnung in dem Sinne. Und zwar geht es um die Software Drupal. An sich ist das ein Content-Management-System, recht beliebt und ist in dem Sinne von der Bedienung her oder von den Funktionsmöglichkeiten her, glaube ich, auch sehr umfangreich. Also das, was ich im Prinzip mal damit gesehen habe, gearbeitet habe ich selber noch nicht damit, war es wirklich, dass man damit gut, Webseiten oder in dem Sinne, oder wie es neumodisch heißt, Rich Internet Applications gestalten kann. Also diese Webseiten, die dann doch wesentlich mehr sind als nur eine reine Anzeigeseite. Genau in dieser Software hat sich vor 14 Tagen hat man da eine SQL-Injection offenbart. Das Thema SQL-Injection hatten wir damals auch mit besprochen gehabt. Und im Grunde handelt es sich einfach darum, dass jedes System und eben wie auch hier an der Stelle Drupal muss arbeiten in irgendeiner Weise mit einer Datenbank zusammen. Und in dieser Datenbank speichert es natürlich Daten und fragt diese wiederum ab. Heutzutage gängig sind in dem Sinne SQL-Datenbanken, bei denen man auch eine etwas mächtigere Abfragesprache hat. Und weil es die Datenbanken an sich sind von historischen her eben ganz anders angedacht gewesen. Man hat wirklich damals bei den ersten Entwürfen, bei den ersten Gedankenzügen in den 70er Jahren oder Anfang der 80er Jahre müsste das dann gewesen sein, dass die Sekretärin praktisch am Rechner, an ihrem Arbeitsplatz direkt mit dem Datenbanksystem arbeitet und dort Anfragen stellt. Und daher hat man natürlich auch eine hochsprachige, eine recht nah an einer natürlichen Sprache liegende Abfragesprache hierfür erfunden. Die ursprüngliche Sprache hieß nämlich auch SQL. Und wurde dann irgendwann mal zusammengestrichen zu SQL?
Naja, ich glaube, dass der originale Expansion war irgendwie Structured Query Language oder sowas.
Ja, genau. Structured English Query Language.
Ja, genau.
Dieses English, SQL ist eben rein auf Englisch, aber eben auch geschwätzig, wie es dann so schön heißt. Denn man kann diese Abfragen da auch lesen wie einen holprigen englischen Satz.
Genau.
Wäre
vielleicht das mal ein Beispiel. Also stell dir vor, ich will jetzt irgendwie aus meiner Datenbank alle Nutzer rauskriegen, die in Jena wohnen und blonde Haare haben. Was würde man da?
Dann wäre das eben diese Auswahl, also ein Select an der Stelle. Und wahrscheinlich würde man den Benutzernamen zum Beispiel abfragen, also Select Username,
genau. From,
und dann gibt man an, woher holen, also sprich aus dieser Tabelle.
Genau.
Dann wird das eben Select From Users zum Beispiel ganz einfacher. Und dann kann ich das Ganze noch einschränken und sage, where, also wo etwas gilt, where, nachher Color,
ja, genau.
Hair Color gleich, keine Ahnung,
blond. Auf Bei uns sind die Daten ja alle in deutscher Sprache kodiert und nur die Felden bezeichnen das in Englisch quasi.
Und and eben ZIP gleich, ZIP-Code gleich 07743 oder ähnliches. Hm. Sodass dann an der Stelle eine richtige Abfrage entsteht, ein richtiger kleiner Text in genau. dem Sinne. Und das muss in dem Sinne nicht so einfach sein, sondern das lässt sich dann eben auch noch weiter ausdehnen. Ich kann angeben, wie die Dinge sortiert sein sollen. Ich kann Dinge miteinander zusammenführen, also gruppieren. Hm. Ich kann Umbenennungen in den Spalten vornehmen. Ich kann, ich kann direkt Berechnungen vornehmen und vieles, vieles, vieles und weitaus viel mehr. Und was natürlich dann eben auch wieder das Problem birgt, dass wenn man an diese Ebene herankommt, wenn man eben genau eine SQL-Anfrage erstellen kann, kann man auch viel machen. Dann ist genau. man faktisch in der Datenbank drin und kann sich dort austoben.
Genau, also ein Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, ist eben dieses sogenannte Select-Statement. Das heißt, man sucht sich oder man wählt was aus, einen bestimmten Datensatz oder mehrere Datensätze. Jörg hat schon gesagt, man kann natürlich auch diverse Datensätze oder Tabellen, wie es so schön heißt, zusammenführen. Mhm. Und was man natürlich auch machen kann, ist neue Tabellen anlegen, wenn man die entsprechenden Reste hat, oder halt auch bestehende löschen. Also wenn man sozusagen diese Sprache so ein bisschen beherrscht, kann man natürlich alles machen. Ja. Und jetzt kommen wir quasi wieder zu diesem ursprünglichen Problem zurück, dass wenn wir jetzt eine Webanwendung schreiben, klassischer Fall in PHP, das ist also immer das schlechte Beispiel, was gerne gewählt wird.
Was nahe liegt.
Genau, was nahe liegt. Dann machen das viele Benutzer so, dass sie einfach aus einem Webformular zum Beispiel die Eingabe übernehmen. Zum Beispiel eben eine Postleitzahl, da kann man eine Postleitzahl eingeben. Und die Postleitzahl wird dann direkt weitergereicht an die Datenbank, um dann halt alle Nutzer mit der Postleitzahl XY auszugeben. Hm. Und was aber dann letztlich eingegeben wird in dieses Eingabefeld, ist ein SQL-Befehl oder ein Teil eines SQL-Befehls. Und das haben halt ein paar findische Leute vor langer, langer Zeit schon rausgefunden. Und dann geben dann halt die Postleitzahl ein oder vielleicht auch gar nichts, beenden den einen SQL-Befehl und starten den nächsten dann. Und im Rahmen der Abarbeitung dieses Befehls durch diese PHP-Anwendung wird eben der erste Befehl ausgeführt und dann vielleicht der zweite, oder es wird eine Folge von Befehlen halt angegeben. Und ja, entweder man löscht die Datenbank, wenn man destruktiv unterwegs ist, aber natürlich, wenn man vielleicht mehr machen will mit so einer Webseite, das heißt, wenn man irgendwie mal rausfinden will, was sind denn, wie sind die Daten strukturiert, stehen da vielleicht Passworte drin oder stehen andere irgendwelche Informationen drin, dann bastelt sich halt der Angreifer entsprechende Select-Statements oder andere Statements zusammen und lässt sich dann auf der Webseite am Ende die komplette Datenstruktur, also alle Daten, die in der Datenbank sind, anzeigen oder macht halt noch mehr Unfug. Also der Spielerei, dem Spieltrieb sind da quasi keine Grenzen gesetzt.
Ja, genau, also wirklich keine Grenzen, denn es ist in dem Sinne, wenn die Rechte innerhalb des Datenbanksystems auch nicht so streng gesetzt sind, dann kann das Ganze so weit gehen, dass man entweder auf fremde Datenbanken zugreifen kann, also dass ich nicht nur in meinem eigenen Universum bleibe oder vielleicht, sage ich mal, in die Systemdatenbank noch gucke, was in dem Sinne nicht ungewöhnlich wäre, aber zum Beispiel auch in Fremddatenbanken, also die von einem anderen Kunden reingehen kann. Das heißt also, da wo die eigentliche Lücke existiert, sind auch die Nachbarn unter Umständen bedroht, wenn die Systeme nicht ordentlich abgesichert sind. Und das Ganze kann nämlich zum Beispiel auch so weit gehen, der Microsoft SQL Server hat sogar die Erweiterung, Shell-Befehle auszuführen, sodass man dann mit den entsprechenden Rechten, was aber nicht ungewöhnlich ist, dass man einfacherweise natürlich den Systemadministrator in die Konfigurationsdatei einträgt, weil das weniger Aufwand macht bei der Konfiguration und weniger Probleme bei der Ausführung, weil der halt alles kann. Und wenn dieser SA, dieser Systemadministrator, eingetragen ist, dann darf der allerdings auch eben genau diese Funktion aktivieren, führe Shell-Befehle aus, sprich, dann ist man auf dem Betriebssystem bereits, auf der Betriebssystemebene und kann dort auch die Umkonfiguration, kann das unter Umständen diesen Server auch runterfahren und diverse andere Dinge auch. Also an der Stelle kann man den Shell, kann in dem Sinne auch aus dem SQL heraus wahnsinnig viel passieren. Es ist nicht alleine nur diese Möglichkeit mit eine andere Tabelle abfragen oder, ich sag mal, eventuell Daten manipulieren. Ich sag jetzt mal so, als Mitarbeiter sein Gehalt hochsetzen. So.
Oder als Kunde die Preise runtersetzen.
Oder dieses, genau, vor der Bestellung entsprechend die Preise zu reduzieren. Sondern man kann in dem Sinne auch weitaus weiterreichen, wenn natürlich nicht entsprechende Schranken gesetzt sind. Man kann natürlich auch diese Systeme dahingehend konfigurieren und einschränken, die Möglichkeiten, dass eben genau solche, dass solche Sachen dann verwehrt sind. Weil in der Regel bieten diese Datenbankmanagementsysteme, sowas eben wie der MySQL, Postgres oder MSSQL, Oracle oder DB2, eben genau dafür die Möglichkeiten, Benutzer in ihrem Handeln einzuschränken. Ja, und um nochmal wieder den Anschluss zu finden bei uns an diese SQL-Injection, man hat also wirklich die Möglichkeit, in dem SQL sehr viel zu schreiben, zu tun. Und wenn eben ungeprüft Inhalte von der Webseite, also von einem Eingabefeld zum Beispiel, direkt in eine derartige Abfrage eingefügt werden, dann ist dem unter Umständen Tür und Tor geöffnet. Man muss ein bisschen basteln, also das ist nicht wirklich so, dass man da irgendwie eine Zahl reinwirft und pflückt, man hat auf einmal die Datenbank, aber es ist nicht groß die Hürde, beziehungsweise diese Schritte, wie muss ich eine SQL-Injection aufbauen, die sind hinlegend beschrieben im Internet und in diversen anderen Quellen. Das ist in dem Sinne kein Hokuspokus. Wenn man diesen Trick einmal erkannt hat, dann, ja, weil Jens gerade aufgeblendet hat, könnte es auch dazu kommen, dass eine Mutter oder dass Eltern ihr Kind Little Bobby Table nennen.
Genau. Und nicht nur Little Bobby Table, sondern also Jörg bezieht sich auf einen XKCD-Comic, also genauer gesagt die XKCD Nummer 327 mit dem Titel Exploits of a Mom. Also ja, ganz klar, die Mama hat ihren Sohn halt genannt Robert, also einfaches Anführungszeichen, schließende runde Klammer, Semikolon, Leerzeichen, Drop, Table, Students, Semikolon und zwei Minusse. Und das ist eben genau sowas, was wir versucht haben eben zu diskutieren, genau. Dass sozusagen mit dem ersten Robert-Strich, also Anführungsstrichen, genau. Wird der erste SQL-Befehl beendet und abgearbeitet und Drop-Table-Students ist sozusagen der zweite, der hinterherkommt und der würde dann eben einfach den Befehl Drop-Table ausführen und das heißt einfach mal die große Löschtaste drücken. Also die Tabelle mit dem Namen Studenten-Students würde dann halt gelöscht werden, wenn man halt eben das ein bisschen unschön programmiert und in dem Comic bekommt halt die Mama irgendwie einen bösen Anruf von der Schule, dass sie ein bisschen Ärger mit ihrem Computersystem haben und da wird nachgefragt, ob der Sohn wirklich so heißt, wie er denn heißt. Also das ist so ja sehr schön visualisiert, wie sowas funktionieren kann. Und wir haben im Datenkanal Nummer 21 über SQL-Injection gesprochen, also ihr könnt da gerne nochmal nachhören. Und auch auf der Webseite zu dem Datenkanal Nummer 21 gibt es eine ganze Reihe von diversen Links.
Kreativen.
Ja, genau. Und Jörg, ich muss gerade schmunzeln, weil also so ein Beispiel aus Polen ist dann mit verlinkt. Also gibt es also Verkehrsüberwachungskameras, die dann irgendwie das Kennzeichen anzeigen und sagen, ob man zu schnell oder ja, zu langsam werden sie nicht zeigen, aber vielleicht, ob man zu schnell ist. Und dann hat sich halt auch ein finnischer Autofahrer so ein Nummernschild mit einer großen SQL-Injection gebastelt. Also gibt also da viele Anwendungsmöglichkeiten für solche Spielereien. Und es gibt also dort bei dem Datenkanal Nummer 21 noch eine ganze Menge an Links, wo ihr dann vielleicht nochmal ein bisschen nachlesen könnt, was man halt so machen kann. Und was vielleicht ganz bekannt ist an der Stelle, ist ein Scanner, der heißt Nikto. Der sucht zum Beispiel nach SQL-Injections. Also ich habe das mal quasi live erlebt, in dem Falle auf der, also ein, ja, sagen wir mal, ein Kunde, der wunderte sich über eine höhere Anzahl an Requests und hatte dann mir das Apache-Log geschickt. Und also ich weiß nicht mehr, wie, also waren mehrere 10.000 Anfragen drin. Und Nikto, also da hat halt jemand von außen einfach mit Nikto auf diese Seite geworfen und versucht, die SQL-Injection optimal auszunutzen, die da das gab. Und es war halt sehr schön zu sehen, wie das Nikto so nach und nach sich ein SQL-Statement zusammengebastelt hat. Also angefangen von einem einfachen Hochkomma, was da mitgegeben wurde, wurde dann versucht, so Schritt für Schritt das auszuweiten. Und in der also sozusagen der letzte, die letzte Zeile, die dann quasi den Erfolg auch repräsentierte, war, ich glaube, 4 oder 5 zeiliges SQL-Statement, was quasi die ganzen Datenbestände, die es gab, zusammengeführt hat und das halt einfach quasi als eine große Tabelle dann dem Angreifer präsentiert hat. Also das Nikto ist eines der offensiven Sicherheitswerkzeuge, wie man so schön sagt. Kann man natürlich auch gegen die eigene Seite mal laufen lassen und das mal testen, das ist manchmal recht interessant. Und das andere Tool, worüber wir damals auch in einer der Sendungen gesprochen haben, ich weiß nicht, ob das der Datenkanal 21 war, war W3AF. Und auch das W3AF ist auch so ein Attack-Framework. Und da kann ich mich noch erinnern, dass wir damals drüber gesprochen haben. Und, also Jörg hatte das halt versucht, mal bei einer Vorlesung von mir anzuwenden und war damals im ersten Versuch ein bisschen traurig, dass es nicht geklappt hatte. Also ich hatte damals in der Vorlesung auch zur IT-Sicherheit einfach eine Webseite hingestellt und mit so einer Version von diesem Damn Vulnerable Linux. Also so eine, das ist eine spezielle Linux-Distribution, die angreifbar ist. Und hatte dann die Studenten gebeten, sich dort einzuloggen und die Sachen, die wir halt sozusagen in der Vorlesung besprochen haben, wie SQL-Injection, XSS und so weiter, die dort mal auszuprobieren. Und Jörg hatte damals versucht, das W3AF einfach mal dagegen die Seite loszutreten. Aber du warst über diese erste Hürde nie gekommen. Also das W3AF hat es nie geschafft,
sich anzumelden. Also man muss diese Programme und alles natürlich auch bedienen können. Also ein bisschen Konfiguration und alles gehört dazu. Aber wenn in dem Sinne dann die, bei mir ist es einfach gescheitert, glaube ich, an diesem, dass sich bei dem Login immer das Passwortfeld oder sowas, die ID des Passwortfelds geändert hat oder sowas. Und an der Stelle ist im Prinzip das Tool nicht weitergekommen. Aber selbst das ist keine Hürde. Man muss dieses W3AF nur entsprechend konfigurieren können. Ja. Und dann frisst sich das durch. Du hattest das ja dann auch damals bei dir anhand des Datenverkehrs gesehen.
Ja. Na, ich hatte dort mal ein bisschen mitgelockt, was so Versuche da abgegeben werden und das sozusagen anonymisiert dann auch mal ein bisschen ausgewertet in den Übungen. Und da war mir aufgefallen, dass eine IP doch sehr viele Anfragen, aber leider eben alle erfolglos gestellt hatte.
Aber es gibt in dem Sinne solche Werkzeuge dafür. Also wenn wir über SQL Injection sprechen, dann ist das sehr, sehr, sehr selten, dass da jemand händisch sitzt und macht der Klick, Klick, Klick. Ja. Und das, was nämlich auch heute an dieser Drupal-Nachricht, dann kannst du es nochmal kurz aufblenden, ja genau, dieses, wie haben sie es überschrieben, mit Highly Critical Public Service Announcement. Das, was heute vom Drupal-Team, gestern vom Drupal-Team veröffentlicht wurde, ist im Prinzip eine Warnung davor, was mit dieser eigentlichen SQL-Injection passiert ist. Und zwar ist die offizielle Ankündigung dieser Schwachstelle am 15. Oktober gewesen. Und 7 Stunden später, oder blende nochmal kurz hin, genau, 7 Stunden später nach dieser Ankündigung war schon die erste, ich sag mal, der erste maschinelle Angriff auf diese Lücke im Internet gesichtet worden. Das heißt also, es hat binnen eben weniger Stunden, nicht irgendwie Tage oder Wochen oder Monate, wie gerne Sicherheitsupdates eingespielt werden, sondern binnen von Stunden hat jemand eine im Prinzip Software dafür geschrieben, die sich ganz konzentriert auf diese Sicherheitslücke geht und das Internet einfach nur abgrast nach Drupal-Installationen und diese dann eben gezielt angreift. Ja, und hier war diese ganze SQL-Injection, also das Problem an dieser Sache, auch insofern, dass die Lücke sich ausnutzen ließ, ohne dass man sich angemeldet hatte. Also das, man konnte im Prinzip ohne im Prinzip einen Zugang zum System zu haben, diese Schwachstelle ausnutzen. Sprich, jegliche Drupal-Installation im Internet war gefährdet. Und wurde entsprechend auch ausgenommen.
Ja, also das Spezifikum bei dieser Lücke ist halt wirklich, dass die extrem einfach auch ist. Also man muss ein einziges Paket quasi an so eine, also ein Internetpaket sozusagen an diese Adresse schicken. Also ein HTTP Post Request, um in Fachsprache das mal auszudrücken. Das heißt, also letztlich übermittelt man automatisch ein Formular an diese Drupal-Seite und dann ist alles schon passiert. Also das ist, also man muss da keine irgendwie ausgeuferten Hacker-Kenntnisse haben, sondern das ist halt wirklich vergleichsweise einfach und deswegen halt auch so unglaublich dramatisch. Also diese Lücke hat, also die Drupal-Leute haben das auch als mit einer Wertung von 25 von 25 Punkten eingestuft. Also so wirklich eine hochkritische Lücke. Also wer von euch draußen Drupal-Seiten betreibt, sollte sich wirklich sehr dringend als oberste Priorität darum kümmern und da was machen. Also die jetzt nicht einfach weiterlaufen lassen und sagen, na, jetzt bin ich gehackt worden, jetzt alles zu spät. Sondern also das sollte quasi, wenn ihr den Podcast hört und noch nichts gemacht habt, solltet ihr jetzt alles stehen und liegen lassen und erstmal den Rekorder ausschalten und dann mal dort ans Werk gehen.
Aber wobei ich an der Stelle, glaube ich, auch eher dem folgen würde und sagen würde, Rechner neu aufsetzen.
Ja, natürlich.
Also aber an der Stelle ist auch wirklich mal davon auszugehen, dass man geknackt wurde.
Ja, das ist in dem Fall wirklich eine sinnvolle Annahme. Hm. Und ja, wenn er fragt, welchen Virenscanner ihr danach installieren solltet, keinen, sondern versucht,
einen Administratorkurs zu belegen.
Ja, genau. Also das gibt natürlich immer, also Software hat immer wieder Lücken und was wichtig ist, wenn man halt so Software betreibt, dass man sich zumindest anguckt, was für Sicherheitslücken in der Software so vorhanden sind und dann den Empfehlungen auch folgt und eventuell die sehr schnell wieder behebt.
Ja, also das ist das, was in letzter Zeit mir häufig zu Ohren gekommen ist. Ja, Sicherheitsupdates, okay, die spielen wir dann eben so à la Microsoft Patch Day, einmal im Monat, diese ganze Geschichte. Oder Microsoft patzt auch bei ihrem Sicherheitsupdates gerne, sodass sich auch da bei Microsoft wieder diese Praxis der Nutzer eingespielt hat. Wir warten erstmal ab und lassen erstmal diese Probleme eine Woche lang liegen. Mal gucken, wie viele Korrekturen die nachschieben.
Ja.
Was praktisch eben dann dazu führt, dass diese Lücke bei sehr, sehr vielen Systemen für eine Woche oder ganz und gar noch länger öffentlich bekannt ist, aber auch in dem Sinne auf den einzelnen Systemen bestehen bleibt. Das heißt also, ja, da ist eben gut und gerne für eine Woche an einigen Stellen oder an vielen Stellen Tür und Tor geöffnet und die Angreifer in dem Sinne eingeladen.
Genau, also und das, also ich meine, das ist ja sehr, sehr häufig auch zu sehen. Also gerade das zweite große Sicherheitslücke, die da eigentlich exemplarisch dazu dienen kann, ist diese sogenannte Poodle-Attacke, also P-O-O-D-L-E, oder man kann es auch wahrscheinlich einfach als Poodle ansehen. Das war also ein Angriff auf Verschlüsselung im Internet, um das mal wieder einfach auszudrücken. Das heißt, HTTPS und dann irgendein Seitenname versucht ja den Datenverkehr zu verschlüsseln und das Problem ist, es gibt hier verschiedene Versionen dieses Protokolls. Also es fing mal irgendwann mit einer ganz alten SSL 1.0 an, aber das ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Also vielleicht machen wir irgendwann mal eine Sendung über SSL, da können wir mal auf die Historien eingehen. Wesentlich relevanter ist dann die Version SSL 2.0 geworden, die ganze Zeit breit eingesetzt wurde. Dann gab es SSL 3.0. Und dann hat man sich entschieden, das so ein bisschen quasi zu verallgemeinern, wenn ich das mal so sagen darf, auf TLS, das heißt Transport Layer Security. Und es hat dann quasi angefangen mit TLS 1.0, TLS 1.1 und aktuell sozusagen in der Praxis gibt es noch TLS 1.2. Und über die Version 1.3 wird gerade in Expertenkreisen diskutiert, wird halt spezifiziert und irgendwann wird die mit rauskommen. Und ja, also wie gesagt, SSL 1.0 war quasi von Anfang an gleich tot. SSL 2.0 gab es Lücken und man konnte also die Verschlüsselung brechen, war also auch sehr schnell erledigt. Und mittlerweile sind wir halt bei SSL 3 auch so weit, dass die so schwerwiegende Lücken hat, dass man das einfach auch nicht mehr verwenden sollte. Problem ist natürlich, wenn ihr euch mal so in Browser oder auch in Serverseiten umguckt, gibt es halt viele Leute, die auch ältere Browser einsetzen, die unter Umständen vielleicht nur SSL 3.0 verwenden, also 3.0, also SSL Version 3. Ich hatte jetzt durch Zufall letzte Woche bei einem Nutzer einen Browser gesehen, da war ausschließlich SSL 2 und SSL 3 aktiviert und alles andere war deaktiviert. Mhm. Das ist auch eine interessante Einstellung. Ja, und Genau, und das, also, was wir hier letztlich versucht, oder also die Browser, wenn ihr einen modernen Browser habt, versucht ihr natürlich, ich sag's mal, vielleicht mit TLS 1.2 mit einer Seite zu reden. Und am Anfang wird quasi diese TLS-Version ausgehandelt. Und wenn da die Gegenseite halt sagt, du, weißt du was? Also, TLS 1.2 habe ich noch nie gehört, weiß nicht, was es ist. Das Einzige, was ich kann, ist SSL 3. Dann soll auch der Browser dann quasi auch mit SSL 3 eine Sitzung aufbauen. Das heißt, das sind sogenannte Downgrade-Attacken. Das heißt, von der eigentlich sicheren Variante ausgehend geht man so lange nach unten, bis man auf irgendeiner schönen unsicheren Variante ist, die man dann vielleicht knacken kann. Mhm. Und dann hat man dem Angreifer in die Hände gespielt. Ja, und das ist halt bei SSL 3 erstmal so möglich. Und im Rahmen dieser Pudel-Attacke wurde halt so ein Szenario gezeigt. Und achso, ja, was ich eigentlich erzählen wollte, das war so diese irgendwie Vorrede zu dieser Pudel-Attacke. Es gibt allerdings sehr viele Clients, die oder auch Webseiten, die ausschließlich SSL 3 anbieten. Und das ist halt für die Hersteller von Browsern halt ein Problem, weil sie auch immer wollen, dass möglichst alle Webseiten gut oder perfekt angezeigt werden. Und deswegen müssen die Hersteller hier so ein bisschen abwägen zwischen Sicherheit und Anzeigbarkeit von Webseiten. Und ja, da werden halt auch verschiedene Auswahl getroffen, die vielleicht für jemanden, der jetzt nur den Punkt Sicherheit im Hintergrund hat, wenig optimal erscheinen, um das mal ein bisschen euphemistisch auszudrücken. Ja, und auch, also auch da sieht man halt, dass das so Updates einfach fehlschlagen. Und ich hatte vor einiger Zeit mal versucht, so eine Übersicht zu machen über den Status von verschiedenen Webservern, mit welchen SSL-Varianten die Webserver so im Netz rumstehen. Und was hat sich gezeigt, dass dort die, also ich meine, gut, ich habe jetzt nicht das komplette Web, das komplette HTTPS-Web erfasst, sondern also letztlich waren das alle Seiten, die in der Erweiterung HTTPS Everywhere sind, plus noch ein paar mehr. Und da hat sich gezeigt, dass dort in dieser Übersicht die meisten Webseiten SSL 3 und TLS 1.0 angeboten haben. Das war sozusagen die Mehrzahl der Seiten. Es gab einige wenige, die halt nur mit SSL 2 und 3 gesprochen haben. Und es gab auch einige wenige, die nur TLS 1.2 oder TLS 1.1 angeboten haben. Also das Gros der Seiten liegt eben bei SSL Version 3 oder TLS 1.0. Das war damals sozusagen der Status. Und es ist aber zu vermuten, dass sich das so nach und nach verbessern wird. Weil zum einen gibt es eben diese Lücke. Mhm. Und ich habe also auch schon im Januar 2014 eine Webseite gemacht unter meiner Domain und dort ein bisschen beschrieben, wie man aus Sicht von SSL, TLS den Browser ein bisschen sicher bekommt, was man in welchen Browsern einstellen muss, um quasi sicher zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite, also das kann man sich halt angucken und seinen Browser entsprechend einstellen. Auf der anderen Seite stellen auch viele Webseitenbetreiber um auf quasi aktuellere Varianten und stellen SSL Version 3 ab. Und was noch dazu kommt, dass auch Google seit einiger Zeit quasi den Search Engine Optimisierern, Optimizern ein bisschen in die Parade fährt, würde ich mal sagen. Das heißt, Google hat mal vor ein paar Wochen gesagt, dass sie Webseiten hochranken, die auch per HTTPS erreichbar sind. Und sozusagen der Effekt, der da vielleicht versucht wird zu erreichen, ist, dass eben viel mehr Seiten auch HTTPS anbieten. Und jetzt ist zu hoffen, dass Seiten, die jetzt neu HTTPS aufsetzen, auch das natürlich in einer sicheren Art und Weise machen. Ich meine, Jörg, der krümmt schon wieder die Nase. Es ist halt dann halt vermutlich die Frage, auf welches Tutorial im Web man stößt und nach welchen welche Strings man aus dem Web rauskopiert in sein eigenes System. Was ich sehr empfehlen kann an der Stelle, ist bettercrypto.org. Das ist eine Initiative von ein paar Österreichern meines Wissens, die mal hingegangen sind und haben ein Handbuch geschrieben zur sicheren Administration, Einstellung verschiedener Server. Und daraus ist ein ganz langes, großes PDF-Dokument geworden. Insgesamt knapp 100 Seiten. Und da steht halt zum Beispiel drin, wie man, also was man jetzt in puncto SSL, TLS in seinem Apache, also im Webserver einstellen muss. Oder also in Nginx oder was auch immer ihr habt, was ihr in eurem Chat-Server einstellen müsst. Also es richtet sich halt mehr an Administratoren in dem Falle, das Dokument. Und was halt wirklich hier schön ist, es sind einfach quasi die Einstellungen drin und man muss die einfach nur rauskopieren. Also wenn man zum Beispiel auf die Apache-Seite geht, da stehen dann halt ein paar Zeilen drin, wie man eben SSL überhaupt anschaltet und dabei eben SSL 3 und 2 ausschaltet. Es wird ein Cipher-String vorgeschlagen, das heißt, welche Verschlüsselungsalgorithmen soll denn so eine Seite überhaupt anbieten, welche sind sicher und welche sind unsicher. Und was auch vergleichsweise neu ist, was wir auch damals in der Sendung im Datenkanal 21 mit diskutiert haben, es gibt so eine Erweiterung für HTTP, also ein HTTP-Header, der heißt HSTS, das heißt, steht für HTTP Strict Transport Security. Und da ist es so, wenn man also auf so eine Seite geht, sagt der Webserver, hier, ich biete HTTPS an und bitte nutze für die nächste Zeit, also das kann, wird dann halt direkt festgelegt, auch nur HTTPS. Und dann springt halt sozusagen der Client auf HTTPS. Und man kann hier natürlich noch ganz viele andere Einstellungen auch treffen, um das auch die Clients quasi dazu zu zwingen, HTTPS zu verwenden. Also auch der Internet Information Server ist ja beschrieben, was man halt in der Registry einstellen muss, um irgendwie zu sicheren Einstellungen zu kommen. Also das Better Crypto Dokument kann ich also gerade für Administratoren sehr empfehlen. Und wenn ihr sozusagen versucht, SSL in euren Servern einzustellen, dann guckt nach dem Dokument und richtet euch danach. Und wir werden das also auch nochmal mit verlinken.
Genau. Also von der Seite her sind eben auch ein entscheidender Punkt, dass man zeitlich am Ball bleibt, dass man an der Stelle auch einfach Sicherheitsupdates nachschiebt, beziehungsweise auch von den Einstellungen selbst her auf dem Stand der Zeit bleibt und entsprechend dann auch über die Zeit hin sich natürlich diese Einstellungen entsprechend verschärft in dem Sinne oder eben aktualisiert.
Ja.
Genau. Und das Ganze eben jetzt im Rahmen dieser Drupal-Vorfalls, dass auch da es sehr geboten war, zeitnah sofort zu reagieren und sein Drupal-System wieder zu korrigieren. Denn eben in diesem Befand oder unter Umständen befindet sich eine SQL-Injection, also in dem Sinne eine Möglichkeit, auf die Datenbank direkt zuzugreifen, um dort eventuell eigene Abfragen zu stellen, um eigene Befehle auszuführen. Das Interessante an diesem Vorfall ist allerdings, denn das hatten wir damals zum Beispiel auch, als wir diese Sicherheitsprobleme durchgesprochen haben, mit erläutert, dass eine SQL-Injection in gewisser Weise verhindert werden kann, indem man einfach für alle diese SQL-Übergabewerte entsprechende Platzhalter verwendet. Man verwendet im Prinzip für den Übergang von den Eingabe zur Datenbank ein ganz anderes System, eine ganz andere Transportschicht, sogenannte Prepared Statements. Hat im Prinzip auch vom Inhalt her eine andere Bewandtnis, dass eigentlich eher diese Prepared Statements in die Richtung gehen, dass man eine SQL-Abfrage schematisch gestaltet und dann nur vor der Ausführung mit konkreten Werten belegt. Hat in dem Sinne auch mit einem Hintergrund bei der Performance, dass es einfach darum geht, dass der SQL-Server weniger Arbeit hat, sprich dieses Auseinanderbasteln der Abfrage nur einmal tun muss, die Ausführung dann aber mehrfach durchführen kann. Aber eben genau dieser Mechanismus, dass diese SQL-Abfrage im Voraus festgelegt wird und hinterher nur nochmal mit bestimmten Werten fest vorgenommen wird, dass das nur im Prinzip zwei getrennte Schritte sind. Diese Möglichkeit kann man sich in dem Sinne auch für die Sicherheit zunutze machen, weil man dann nämlich genau in dem einen Aufruf, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, seine SQL-Anfrage übergibt. Die wird auseinandergenommen und entsprechend aufbereitet, wo noch nicht die eigentlichen Benutzereingaben involviert sind. Und erst eben in einem zweiten Schritt wird dem Server mitgeteilt, für diese Abfrage von eben möchte ich bitte jetzt das Ergebnis haben bei folgenden Werten. Und auf diese Art und Weise kann man nicht mehr in diesen Konflikt kommen, dass diese Hochsprache SQL in dem Sinne erweitert werden kann, also genutzt werden kann für zusätzliche Funktionalitäten, um es mal so auszudrücken. Ja. Und an dieser Stelle, weil eben auch dieses Problem schon immer bekannt ist, hat dieses Drupal-Team auch da an der Stelle schon vorgesorgt und hat sich diese Prepared Statements zunutze gemacht, um eben diese SQL-Abfragen zu basteln, um diese SQL-Abfragen selbst zu erstellen. Und an sich ist eben in dieser Hinsicht das Drupal-System sicher. Also bei der Verarbeitung der Werte, das ist genau der Punkt, bei der Verarbeitung der Werte liegt hier an der Stelle kein Problem vor. Allerdings, wenn man sich in dieser Ankündigung diesen Quelltext, nee, warte mal, dann ist es in der anderen gewesen. Oh, nee. Es gab auch noch einen dieser, warte mal, wo hatte ich es? Gucken, ob das das ist. Nee. Müssen wir dann nochmal raussuchen. In einer dieser Ankündigungen war nämlich auch der Quelltext mit erläutert, um den es geht. Also diese kritische Stelle, in der die, in der der Quellcode Fehler, sag ich jetzt mal, mit vorlag. Und an der Stelle hat sich nämlich das Problem an einer anderen Stelle ausgeweitet, weil eben genau diese Abfrage weiterhin dynamisch zusammengebaut wurde. Es ging dort um die Abfrage im Prinzip einer Menge. Also dass dort gesagt wurde, ich möchte eine Zeile haben, in der ein Wert vorkommt, der sich in dieser Menge befindet. Das kann man im SQL machen mit einem in. Mit einem In-Operator, sag ich jetzt mal. Also zum Beispiel ist, eben diese Spalte Username in und mache dann meine runden Klammern auf und zähle dann meine einzelnen Werte auf. Und eben genau über diese über diesen Weg, dass der die dass ich an der Stelle den das diese Updater und guck mal, diese Patch. Dass in dem Moment, wenn ich auf diese In-Struktur im Prinzip zusammengebaut wird, dass an der Stelle der die guck mal, das müsste. Nee, guck mal, updated or applied. Das. Nee.
Das hatte ich gerade.
Ah, okay. Oh, cool. Das ist ja wirklich auch nur winzig. Also ich erzähle jetzt einfach nur, dass diese Abfrage an der Stelle erst zusammengestellt wird, weil man im Prinzip eine variable Anzahl von Parametern hat. Und an dieser Stelle wird dieses In-Statement nämlich dynamisch zusammengesetzt, dummerweise an dieser Stelle eben aus Eingaben über die Webseite. Und damit hat man wieder als Angreifer die Kontrolle über die eigentliche SQL-Abfrage, über die eigentliche SQL-Anweisung. Und auf die Art, und somit kann man nämlich dann wieder seine eigenen Befehle, seine Zusatzfunktionen in diese ganze SQL-Abfrage einbringen. Und das Ganze hatte hier im Prinzip den Hintergrund, dass man einfach eine variable Anzahl von Parametern haben möchte. Also für dieses in möchte ich sagen, zum Beispiel in 1, 2, 3, 4. Also das heißt, mein Wert eben, oder machen wir es mal wieder, unser Nutzer, Username in Hans, Peter, Karl. Das könnte zum Beispiel solch eine Menge sein. Und diese Menge an sich ist eben nicht immer auf 3 beschränkt, sondern es könnte auch im Prinzip nur sein, Hans. Das könnte aber auch Hans, Peter, Karl, Gustav, Alfred, Ida und so weiter sein. Und daher wird dieses immer wieder dynamisch zusammengebaut, diese Anzahl, diese Parameter. Und da ist man dann auf PHP wiederum reingefallen. Also hier spielt im Prinzip somit die Problematik hinein, dass PHP keine richtige Trennung hat zwischen einem Array, also einem über Zahlen indizierter Menge von Elementen, beziehungsweise einem Hash oder wie heißt es noch in anderen Sprachen, einem Dictionary, also im Prinzip die Fachsprache bezeichnet das mit Wörterbuch, wo man einem Wert einem Schlüssel einen Wert zuordnet, also zwei Paare, ja, also paarweise im Prinzip immer das Ganze aufbaut. Wobei eben der Schlüssel nicht eine Zahl sein muss, kann, aber muss nicht, sondern es kann im Prinzip auch eine Zeichenkette sein.
Und ich, also mir ist vor kurzem, also wenn ich nur mal ganz kurz unterbrechen darf, so ein Auszug aus der einem Entwurf der PHP-Spezifikation über den Weg gelaufen. Also das werden wir dann auch wieder verlinken. Und da wird halt zum Beispiel diskutiert, da werden halt irgendwie Variable mit 0 belegt und dann halt in eine Array gepackt und ein paar Modifikationen durchgeführt mit dem Ganzen. Also das sind, ich glaube, 8 Zeilen insgesamt. Und unten drunter gibt es dann einen Kommentar und da steht dann halt drin für das Beispiel oben eine Implementation, die konform zu der PHP-Spezifikation ist, kann als Ausgabe erzeugen 2.1 oder 2.3 oder auch 3.3. Also, es ist also, man könnte sagen, eine probabilistische Programmiersprache. Ja,
ja. Das ist also jetzt, also wir reden leider nicht über so eine Scherzsprache wie Java 2K oder sowas, genau, wo eine Anweisung zufällig ein Ergebnis liefern kann, sondern es kann hier an der Stelle, wir reden im Prinzip über PHP und praktisch Einsatz, im praktischen Einsatz in großer Breite und hat an der Stelle solche Ungenauigkeiten mit dabei. Jedenfalls hier war im Prinzip dieser Punkt, man möchte im Prinzip diese Menge der Elemente durchgehen und nutzt dafür eben gleich den Index, den man natürlicherweise bei einem Feld bekommt. Das heißt also, wenn man im Prinzip so ein Statement aufbaut, dann wird das im Prinzip Name unterstrich 1, Name, Komma, Name unterstrich 2, Komma, Name unterstrich 3 und so weiter. Dummerweise, und so ist es eben hier dann auch möglich gewesen, konnte man nicht nur ganz einfache Arrays, also Felder eingeben, sondern eben auch diese Wörterbücher. Das heißt, es wurde jeweils dann der Schlüssel verwendet und dem am Ende der Wert zugewiesen. Es sind also hier dann im Prinzip immer diese Namen generiert worden, nicht Name unterstrich 1, sondern Name unterstrich Schlüssel. So, und genau auf diesen Schlüsselwert konnte man zugreifen. Sodass dann zum Beispiel auch an der Stelle wieder genau die SQL-Injection eingebaut werden konnte und was dann am Ende eben dann zu einer, wie es hier beispielhaft in diesem
Advisory.
In diesem Advisory beschrieben wird, dass dann an der Stelle eben wieder sowas entsteht wie Select Stern from Users where Name gleich Name unterstrich Test und dann die zwei Bindestriche, die faktisch diese Anweisung abschließen. Und man kann natürlich auch an der Stelle eben wieder sich geeignet austoben und seine eigenen Informationen aus dem ganzen System ziehen. Und an dieser Stelle, also die Lücke letztendlich ist einfach, diese Lücke existierte, glaube ich, auch wiederum schon etliche Jahre oder so, also ich glaube, die ist jetzt nicht jüngeren Datums gewesen.
Also hier steht von Drupal 7.0 bis 7.31 steht hier irgendwas.
Müssen wir jetzt nochmal gucken, wann Drupal 7, aber auf alle Fälle, es ist nichts, was im Prinzip nur 14 Tage bestanden hat, sondern auch schon wieder eine ganze Weile. Und an der Stelle war diese Schwierigkeit, dass man die Zusammenhänge an der Stelle erkennen musste. Also es ist an sich eben, wenn man ein einzelnes Feld hat, ist es kein Problem, weil in dem Sinne ja dieses Feld mit Zahlen indiziert ist und dementsprechend wird eine gültige SQL-Anweisung erstellt. Wenn man an der Stelle diese PHP-Funktion allerdings nutzt, dass das nicht ein Feld sein muss, sondern in ein Wörterbuch, okay, Jens hat es gerade mit rausgesucht. Also 7.0 Alpha 1 vom Drupal ist im Januar 2010, also wir reden hier praktisch über 4 Jahre unentdeckte Sicherheitslücke rausgekommen. Das ist schon eine ganz erhebliche Zeit. Und eben, weil hier diverse Techniken zusammenspielen. Und genau, also dass dann hier diese Generierung dieses Statements auf diese Art und Weise wieder angereichert werden kann, wenn man im Prinzip nicht den eigentlichen Wert präpariert, der verwendet werden soll, sondern eben genau diesen Schlüssel, der verwendet wird zur Erzeugung dieser SQL-Abfrage. Und damit ist man eben wieder genau auf der Ebene des Surfers und kann dort sich da austoben und ausbreiten. Als ich diesen Code heute gesehen habe, um den es da bei Drupal ging, das kam mir sofort bekannt vor. Denn eben genau diesen Code habe ich bei mir auch drin. Also in einem Projekt bei mir ist genau auch diese Stelle eben zur Generierung von diesen In-Statements drin. Es ist eben, PHP hat es diesen Drupal-Programmieren eben leicht gemacht. Es war naheliegend, auf diese Indizes zuzugreifen. Denn ich habe das da gleich mit meinem Code abgeglichen. Und bei mir ist es praktisch so, dass an der Stelle führe ich einfach eine Zählervariable mit und zähle immer wieder geeignet von 1 nach von 1 bis n durch, sodass ich an dieser Stelle unabhängig bin. Ich kann an der Stelle nicht in die Problematik hineinkommen, dass ich fremde Werte in dem Sinne da hinzukommen. Also das ist so ein bisschen, wo man hier auch den Drupal-Leuten nicht unbedingt was vorwerfen kann. Hier war auch wieder mal PHP mit am Werke, die Programmierung erleichtern will. Also immer so in diese Richtung gehend, jeder kann programmieren, jeder kann sich eine Webseite basteln. Und genau diese Erleichterung hat hier wieder die negativen Auswirkungen gehabt, dass genau der Programmierer nicht überblicken konnte, was alles möglich ist, was alles passieren kann. Und es ist eben genau dann dazu gekommen, dass auf die Art und Weise diese erweiterte Nutzung möglich war und eben diese Konsequenzen dann am Ende hatte. Also es spielen hier, wenn man im Prinzip auf irgendjemanden mit dem Finger zeigen will, diverse Instanzen eine Rolle. Also angefangen im Prinzip von den netten Entwerfern, Schöpfern von SQL. Denn ich glaube, wenn diese Art und Weise der Abfragesprache nicht so gegeben wäre, hätten wir eine ganze Klasse von Problemen nicht. Allerdings eben auch etliche andere Schwierigkeiten. Von der Seite her, es ist eben abzuwägen, über wie schlimm man das Ganze sieht. Aber im Prinzip auch hin zu PHP und eben dann am Ende auch zu den Drupal-Programmierern an sich, die natürlich jetzt hier die meiste Prügel einstecken bei diesem ganzen Vorfall. Und eben diese solche Seite hier mit der Analyse des Ganzen, die werden wir auf alle Fälle verlinken. Das ist wirklich eine schöne, auch eine kurze, prägnante Sache, wo erläutert ist, was das Problem ist. Insofern muss ich auch sagen, also das ist auch top, dass in dem Sinn so offen mit dieser ganzen Sache umgegangen wird und nicht irgendwie der Mantel des Schweigens darüber ausgebreitet wird und gesagt wird, da war was, aber okay. Sondern es wird hier offen und ehrlich damit umgegangen und dieses Problem auch sauber analysiert.
Genau, ich denke, das ist auch wichtig zum Verständnis, dass wir quasi auch wirklich den
die Zusammenhänge, dieses, vor allen Dingen eben auch dieses daraus Lernen.
Ja, genau, und auch zu verstehen, was eigentlich da passiert ist. Mhm. Und letztlich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass am Anfang es auch gar keine neue Drupal-Version gab, sondern als die Lücke rausgekommen ist, bilde ich mir zumindest ein, aber da müsste ich nochmal genau nachlesen, dass Drupal auch nur gesagt hat, ihr müsst hier diesen Patch erstmal so wie es einspielen. Also das ist quasi eine Zeile, die im Code geändert werden muss an einer Stelle. Ich bin der Meinung, dass es am Anfang zunächst erstmal gar keine Verbesserung gab, aber das muss ich nochmal genau nachgucken. Das ist jetzt nur frei nach meiner Erinnerung.
Meinst du jetzt Verbesserung im Sinne von ausführlicherer Erklärung?
Nee, sondern dass der Patch, also es gibt dann direkt bei Drupal auch einen Patch für diese Lücke, also da muss quasi eine Zeile in so einer Funktion quasi angepasst werden Und ich bilde mir ein, aber wie gesagt, vielleicht erinnere ich mich auch noch falsch, dass die Drupal-Entwickler am Anfang, also als die Lücke bekannt gegeben haben, nur gesagt haben, liebe Leute, macht mal den Patch bei euch rein und dass sozusagen die Software selbst, die Version 7.3.2 kommt dann später hinterher.
Also in dem Sinne auch die Arbeit mehr oder weniger den Administratoren erschwert haben, nicht einfach ein komplettes neues Installationspaket geboten haben mit der Korrektur, sondern nur ändert das mal.
Genau, weil ich kann mich auch erinnern, dass der eine oder andere da meinte, dass er irgendwie mehrere solche Drupal-Instanzen betreibt und ihm ist es halt sehr aufwendig, überall diesen Patch manuell einzupflegen und er wartet halt einfach auf das Update von Drupal. Aber
was just in dem Sinne, in dem Fall wahrscheinlich fatal war.
Ja, genau. Also hier, also das ist aber wirklich so ein Extremfall von einer wirklich unglaublich schweren Lücke. Also wir haben natürlich dieses Jahr irgendwie relativ viele Extremfälle gesehen, die sehr breit diskutiert wurden. Also im Jahresanfang hatten wir diese Heartbleed-Lücke, die auch großen Schmerz verursacht hat bei einigen Leuten. Dann diese Drupal-Lücke. Und was ja uns noch ein bisschen am Herzen liegt, ist der Shell-Schock, der ja auch also ähnliche Kategorie mit aufweist wie die anderen Bugs. Also das sind alles sehr, sehr schwere Fehler, die in verschiedenerlei Software passiert sind.
Wobei, also eben, zeitlich gesehen, eben bei dem Drupal reden wir auch über 4 Jahre. Bei dem Heartbleed, das waren aber nur ein paar Jahre, oder?
Nee. Das ist also auch wieder frei nach meiner Erinnerung. Ich glaube, der Bug ist irgendwie um 2000 rum.
Echt?
In den Code gekommen. Also ich müsste nochmal genau nachgucken, aber aus meiner Sicht war der auch schon vergleichsweise lange im Code drin, aber es war halt auch so eine Sache, die eigentlich wenig benutzt wird.
Ja.
Also das insofern könnte man vielleicht sagen, das ist ja gar nicht so schlimm, aber natürlich ist natürlich die Auswirkung des Ganzen sind dramatisch. Und, ach nee, doch nee, 2011.
Okay.
Ist es ins Git eingepflegt worden.
Also der Fehler an sich existierte erst seit 3 Jahren, so in etwa. Aber grundlegend ist es dann bei solch auch schwerwiegenden Lücken oftmals erstaunlich zu sehen, wie alt die sind. Eben unsere nächste Lücke, die uns beschäftigt. Also wir wollten jetzt dann die kommende Stunde uns dieses Shell-Schocks mal annehmen. Und diese ist, die geht einfach zurück auf die Anfangszeiten eigentlich. Ja. Also wir reden da wahrscheinlich über 20 Jahre.
Ja, das ist halt auch, also bei
es ist
1989 also seit 25 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht großartig verrechnet habe.
Kann man sagen, dass diese Lücke vorliegt. Die eigentliche Lücke oder das eigentliche Problem an dieser Stelle.
Aber vielleicht, ehe wir jetzt über dieses Problem reden, also machen wir vielleicht mal eine kleine Runde Musik, damit ihr euch vielleicht dann eine kleine so überfahren fühlt von unserem neuen Thema. Und zwar, also habe ich jetzt in unseren alten Archiven noch ein bisschen rumgekramt, die hier noch auf der Platte liegen. Es gibt also hier ein hoffentlich sehr schönes Musikstück von Fanta Strip 2000 und das heißt She Had. Dann lassen wir uns mal überraschen, was das an Musik so ist. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich.
Donne-moi du style, DJ.
Ja, und damit sind wir wieder zurück an den
Mikrofon.
genau da sind wir. Und ja, wir hatten ja schon vor der Pause, wollte das Jörg ein bisschen losstürmen in Richtung Shellshock. Ja, und das werden wir also jetzt versuchen, noch ein bisschen zu besprechen, so ein bisschen zu behandeln, weil das ist halt auch eine der recht großen, schweren Sicherheitslücken, die es jetzt gab in der letzten Zeit. Ja, und Shellshock ist der Name. Shell kommt von wirklich einem, sagen wir, einem Programm, was auch Shell heißt. Die Windows-Nutzer kennen da die Kraft-Shell, die PowerShell vielleicht, oder früher die Batch-Dateien.
Genau, das schwarze Fenster.
Oder das schwarze Fenster. Und unter Linux und anderen Betriebssystemen ist das also oftmals auch das schwarze Fenster, wobei gerade Nutzer, die gerne mit der Shell arbeiten, so die Tendenz haben, das wieder ein bisschen bunt zu machen und mit Informationen anzureichern. Dann ist es nicht mehr ganz so schwarz, sondern kann auch durchsichtig sein oder mit Hintergrundbild oder was man sich da alles einfallen lassen kann. Also das, aber im Wesentlichen ist sozusagen die Aussage, das schwarze Fenster für die Shell erstmal ganz korrekt. Plus, schwarzes Fenster ist vielleicht noch ein bisschen zu wenig. Deswegen würde ich mich gerne so ein bisschen mit Jörg erstmal unterhalten, was so eine Shell ist, was das macht, bevor wir dann zu dem Schock kommen, den die hier offensichtlich verursacht hat, diese Shell. Ja, und wie gesagt, die meisten Linux-Nutzer werden früher oder später mal mit einer Shell in Berührung kommen. Mhm. Ich sag mal, früher war das quasi so das Mittel, um
Standardarbeitsmittel.
Um Befehle abzusetzen. Also letztlich ist es so, dass man da hat irgendwie einen Eingabebefehl, also irgendwie so ein Cursor meistens, der blinkt und da kann man irgendwas hinschreiben und das irgendwas ist ein Befehl, den es im System gibt, also irgendein Programm, und im einfachsten Fall schreibt man einfach den Namen des Programms hin und dann startet das. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie so eine Shell habt und schreibt da als Beispiel Firefox rein, dann startet der Firefox, sofern er halt bei euch auf dem System installiert ist. Also das ist erstmal wenig spektakulär zunächst. Aber wenn man es dann anfängt, sich vielleicht mit der Shell so ein bisschen auseinanderzusetzen, wird man ein bisschen was entdecken, was das spektakulärer macht. Also gerade so die Arbeit mit textbezogenen Dateien ist dann ganz interessant. Das heißt, man kann Befehle ausführen und kann dort auch Big Data Analyse betreiben. Das heißt, es gibt da so ein paar Werkzeuge wie CREP, AWK und SEED, die quasi auch gestandene Programmierer immer wieder zum Erstaunen bringen. Also ich kann mich noch erinnern, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, dass ich vor Jahren mal so einen kleinen Workshop gegeben habe, eben zu diesem Programm AWK und SED. Das sind beides eigentlich Programmiersprachen, kann man sagen, werden aber auch so als Programm eingesetzt und damit kann man halt so Datenanalyse betreiben. Kann halt so Daten nach verschiedenen Kriterien auswerten, umsortieren, ändern, also ganz verschiedene Sachen halt damit machen. Und da hatte ich halt da so ein bisschen eine Einführung quasi da gegeben. Also saßen halt Programmierer drin und die waren irgendwie bass erstaunt, als sie das sahen, was ich quasi mit so drei Befehlen quasi erledigen kann, wie ich auf großen Dateien mir Informationen rausziehen kann und so weiter. Und einer davon meinte dann, dass er das also unglaublich gerade findet. Er hat bisher das Ganze immer so Java-Programme geschrieben, die genau diese Aufgabe machen. Und das kennenzulernen war für ihn quasi wie eine Erlösung. Also das hat ihm mehrere Mannjahre an Arbeit
abgenommen. Früher in Rente gehen.
Ja, genau. Das ist eigentlich so eines der Mittel, mit dem man halt so eine Shell benutzen kann. Das heißt, man führt einen Befehl aus und lässt diese Ausführung aber dort nicht zu Ende, sondern übergibt die Ausgabe des Befehls an einen anderen Befehl, der mit der Ausgabe irgendwas anfängt und kann das so wie in so einer Kette nach und nach an verschiedene andere Befehle weitergeben, bis man dann am Ende irgendwie das Ergebnis hat. Also so ein Beispiel, was ich vor kurzem gemacht hatte, also ich habe bei mir auf meiner Webseite gesehen, dass ich also mehrere Tage lang sehr, sehr viele Zugriffe hatte auf die Seite. Und ich meine, das ist natürlich interessant, wer ist das, was macht derjenige? Und es gibt also das ein Logfile, also ein Apache-Logfile, in dem Fall, was aufzeichnet, was da so gemacht wird. Und da habe ich in dem Fall auch erstmal das AWK genommen und habe meinem AWK gesagt, liebes AWK, du, ich habe gerade hier so viele Zugriffe, ich sage mal Angriffe, es waren aber wirklich reguläre Zugriffe dann, zeig mir doch mal bitte, wo das Ganze herkommt. Also ich habe dem AWK gesagt, ich möchte mal gucken, was für Benutzer Agents da zugreifen, also sozusagen welcher Browser oder wie meldet sich derjenige, der die ganzen Abrufe macht. Das war halt eine Möglichkeit. Und dann hat zunächst erstmal das Programm aus jeder Zeile, die da in diesem Logfile drinsteht, und das sind viele tausend, quasi einfach rausgesucht, dieser Browser zum Beispiel meldet sich als Mozilla Firefox Version XY oder Internet Explorer oder als, ich sag jetzt mal, ein Roboter, der durchs Web läuft und die Webseiten abgrast. Also im Grunde genommen jeder Zugriff auf der Webseite hat irgendwie so einen gewissen Namen drinstehen. Aber wie gesagt, dann hatte ich erstmal sehr viele tausend Ergebnisse. Dann habe ich sozusagen diesen Befehl dann weitergegeben, habe gesagt, sortiere mir das mal bitte so, dass ich nur noch eindeutige User Agents habe und zähle mir das bitte dann auch nochmal und sortiere mir die Ausgabe so, dass ich den häufigsten zuerst sehe, dann zweithäufigsten und so weiter und so weiter. Und da, also das, wie gesagt, das hat quasi auf eine Zeile gepasst und da war dann sehr schnell zu sehen, dass derjenige, der die Abfragen verursacht, eine völlig unerwartete Person in Anführungsstrichen war. Es war nämlich ein Google-Bot. Also Google hat bei mir über 3 Tage mindestens die Webseite hoch und runter indiziert. Mhm. Und ich weiß auch nie, warum. Also ich habe dann auch geguckt, dass diese Zugriffe kamen auch wirklich aus dem Google-Netz. Also es war jetzt nie jemand, der es irgendwie vorgibt. Und also sozusagen 2/3 des Traffics meiner Seite kamen über jetzt 3 Tage lang von diesem Google-Bot. Also,
also das klingt sehr nach einem Bug bei denen.
Ja, ja.
Und denn eigentlich indizieren die mehr oder weniger, oder die holen sich die Seiten nur einmal und werten die dann halt mehrfach aus und diverse Sachen. Aber eben ist auch selbst Google ist nicht gefeit vor Fehlern.
Natürlich. Und ja, also
Das sieht ja, also du hast fast eine Verdoppelung des Datenverkehrs.
Ja, genau. Also sozusagen, wenn man in die Historie guckt, ist es wirklich so, dass wenn man mal jetzt sozusagen von den Kilobyte-Zahlen anguckt, ist es sogar eine Verfünffachung. Hm. Also was ich sonst so quasi durchschnittlich an Kilobyte Abrufzahlen habe von meiner Website, ist es jetzt sozusagen jetzt über 4 Tage schon fast das Fünffache. An Volumen, was da der Google-Bot da abgegriffen hat. Und
Genau, also solche Analysen, was eben so in die Richtung Häufigkeit zum Beispiel geht, wie häufig kommt ein gewisses Wort vor, genau. Wie häufig kommt ein gewisses, solche Abfragen lassen sich sehr leicht mit der Shell in dem Sinne aufbauen, strukturieren. Es sind auch, dass man dadurch, dass man, bei der Shell ist so dieses Konzept ein kleiner Baustein und von diesen immer viele genutzt und die entsprechend kombiniert. Das ist so mit einer Grundphilosophie, was natürlich eben dann auch diese Mächtigkeit birgt. Das heißt, man hat im Prinzip, ich sag jetzt mal, 3, 4, 5 Bausteine, die ergeben natürlich eine Vielzahl an Kombinationen, was man an der Stelle schaffen kann. Und genau diese Möglichkeiten, diese Kombination sind all die Fragen, die man damit beantworten kann. Und das ist im Prinzip auch etwas, was dieses die Mächtigkeit im Prinzip dieses ominösen schwarzen Fensters ausmacht.
Genau.
Wo man dann sehr leicht an viele Informationen rankommt, ohne groß ein eigenes Programm schreiben zu müssen und viele solche Sachen.
Ja, und das geht natürlich dann weiter. Also man muss halt diese 1, 2, 3 Zeilen an sagen wir mal, Buchstaben und Zahlen nicht immer per Hand eingeben, sondern ähnlich wie was vielleicht der Windows-Nutzer von den Batch-Dateien kennt, gibt es eben unter Linux auch so die Möglichkeit, das als Shell-Skript zu verwursteln. Also letztlich ist eine Batch-Datei auch nur ein Shell-Skript. Und da wird quasi einfach auch so eine Folge von Befehlen niedergeschrieben. Und da gibt es halt auch noch diese Kombinationen, also dass man sagt, wenn das passiert, mache jenes oder mache irgendwas so lange, bis das passiert und so weiter. Also dann hat man vermutlich mit so einem Bash-Skript Turing-Vollständigkeit erzielt. Okay. Also das ist halt dann auch eine Sache, die vermutlich, also wenn ihr Linux-Systeme betreibt, sehr häufig auf euren Rechnern finden werdet, dass im Hintergrund irgendwelche Shell-Skripte werkeln und dann irgendwelche Aufgaben dann erledigen.
Also faktisch sprechen wir im Prinzip von dem Programm /bin/sh.
Genau.
Wer bis jetzt noch nicht wusste, worum es geht, dem werden jetzt wahrscheinlich wird das Ganze wie Schuppen von den Augen fallen. Denn das ist etwas, was an sehr, 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 sehr vielen Stellen auftaucht. Genau. Diese Shell, diese zentrale Shell /bin/sh wird in einer Vielzahl von kleinen eben solchen Hilfsskripten verwendet, beziehungsweise auch ist regulär das, was hinter dem Systembefehl steckt. Also wenn man in einer C-Programmiersprache die Funktion System aufruft, dann wird faktisch im Hintergrund eben genau diese bin.sh bemüht, diesen Befehl auszuführen und an diversen Stellen auch. Also es ist mit ein sehr, sehr zentrales Werkzeug, ein zentrales Element eines ganzen Unix-Systems.
Genau. Und die Shells, die gibt es halt auch schon quasi seit ewigen Zeiten. Also seit über 40 Jahren werden die Shells quasi mit rumgetragen. So angefangen von der Thomson-Shell, das war so eines der ersten. Und das, was Jörg meinte, dieses SH, stammt eigentlich von der Born-Shell. Das war auch so eine der früheren Shells, die mit eingesetzt worden sind und die haben sozusagen diesen SH-Befehl damals gehabt und das ist jetzt, also im Verzeichnis bin gibt es eben immer noch die Datei SH, wobei bei den modernen Linux-Systemen das in der Regel nur ein Link ist auf eine andere Shell.
Ja,
also,
genau.
Und das kann halt, oder sagen wir mal, vor langer Zeit war der Standard die Bash. Also und Debian hat dann irgendwann mal, vor langer Zeit, also gefühlt langer Zeit, gesagt, wir entwickeln hier mal eine andere Shell. Also eine.
Nee, die haben es auch nur geklaut.
Ach, die haben es auch nur geklaut. Ah, okay.
Diese sogenannte Dash oder genau. Dash ist abgeleitet von einer ASH und das war, glaube ich, eine BSD-Shell.
Okay.
Also eben weil dieses Programm so häufig vorkommt, weil das ein so oft genutztes Programm ist, hat man an der Stelle einfach festgestellt, gewisse Funktionen braucht man nicht, die Standard Bash einfach bietet. Und man möchte an der Stelle die Möglichkeit haben, einfach was Schlankes. Es war einfach damals dieser Anlass, was Schlankes, was Schnelles. Dieses Programm wird sehr häufig gestartet. Das heißt, das Programm muss schnell laden. Und dementsprechend muss dieses Programm auch möglichst schnell in der Abarbeitung dann sein. Und braucht gewisse Funktionalitäten, die zum Beispiel für eine interaktive Shell, also dass, wenn man richtig seine Eingaben macht und damit arbeiten will, benötigt man derartige Dinge eben nicht. Hm. Sowas wie Vervollständigung, sowas wie eine History, also dass man im Prinzip die alten Befehle nochmal abrufen kann, unter Umständen auch noch eine Hervorhebung, also ein Highlighting und solche Dinge. Die sind alle einfach nicht nötig, wenn man eine Shell einfach nur als Programm nutzt. Und das war damals bei Debian so mit der Antrieb, dass man gesagt hat, man will was Kleines, Schlankes und hat da diese ASH erweitert zur DASH. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, damals auch in irgendeiner Kooperation gewesen, dass das dass sich damit entwickelt hat. Aber faktisch ist die Bash eine sehr verbreitete Shell.
Genau.
Neben einer Vielzahl anderer und wird auch sehr, sehr häufig im Prinzip für alles eingesetzt. Also eben angefangen für Skripte bis hin eben als Ausführer, als Programm von BinSH und eben an der Stelle dann auch diese Funktionalität für, also als interaktive Benutzershell. Und deshalb ist man, was weiß ich, eben auf dem Solaris findet man eine Bash, auf einem Mac.
Ich weiß nicht, ob das, also ob die Aussage in voller Allgemeinheit zutrifft, weil also gerade bei Solaris...
In der Standardinstallation ist sie nicht
drin. Genau.
Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Administrator sie installiert hat.
Genau.
Wenn man sich solche Programme wie Autotools dann anguckt, also Autoconf und Automake und Co., das Erste, was die suchen, ist eine Bash.
Ja.
Die sind als Erstes auf der Suche und damit sind die happy und können wieder in einem gewissen Komfort leben, was ihnen unter Umständen eine CSH oder eine TCSH nicht bieten.
Ja, also das ist das, was Jörg gerade anspricht. Es gibt halt noch die CSH, die C-Shell oder die TC-Shell, TCSH, Tenet, irgendwas, Tenet C-Shell heißt es, glaube ich. Und die sind in der Tat, also die lassen sich ein bisschen anders bedienen oder haben eine andere
Syntax,
genau, als die Born-Shell-kompatiblen Shells. Und also die lehnen sich halt mehr so an die C-Programmiersprache an. Also wer gerne C programmiert, glaube ich, wird sich da schnell wiederfinden in den C-Shells. Aber ich finde es auch, also ich meine, gut, ich bin halt quasi immer nur irgendeine Born-Shell-kompatible Shell gewöhnt gewesen. Und deswegen, wenn ich mal so eine CSH in den Händen habe, dann habe ich meistens irgendwie auf meinen Knien so ein quasi ein Wörterbuch liegen von Born-Shell zu C-Shell. weil ich die Syntax auch nie aus dem Kopf kenne. Also das ist halt nicht ganz so einfach. Und also gerade bei Solaris ist es halt so, dass die C-Shell quasi die Standard-Shell ist, die
dort installiert ist.
Genau, von Haus aus installiert ist. Und also vielleicht noch sozusagen, um ein kleines Wort der Werbung mit einzuspielen. Also sozusagen eine sehr powerful Shell, eine kraftvolle Shell. Also eine mit vielen Möglichkeiten ist die ZSH, Z-Shell, die also...
Warte, sonst übernehme ich jetzt.
Ja,
es hat eben von der Historie her haben sich diverse Anforderungen einfach ergeben, beziehungsweise es gab diverse Ideen von der Aufbau einer Shell. Und es haben sich verschiedene derartige entwickelt, eben auch die Z-Shell. Und ich bin auch ein Nutzer der Z-Shell, ich glaube auch eben durch dich, Jens. Ich glaube, auf diesem Wege ist es passiert, weil einfach in dieser Z-Shell sind so, so viele Helferlein mit eingebaut, die einem die Arbeit, also wenn man tatsächlich tagtäglich damit umgeht und Anweisungen, also Programme aufruft über diese Shell, die einem das Leben wahnsinnig erleichtern. Angefangen von einer intelligenten Tab-Completion. Das ist, die Bash habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr genutzt, aber als ich sie damals verlassen habe, lagen einfach Welten zu der Tab-Completion von der Z-Shell. Aber im Prinzip auch bei vielen anderen Sachen und auch dann bei diversen Funktionen. Also auch die Bash kann zur Programmierung genutzt werden.
Ja.
Man hat dann solche Erweiterungen wie Arrays, also Felder. Man kann dann auch auf Wörterbücher, also das, was wir in der ersten Stunde schon bei PHP angesprochen hatten, existiert auch dort. Und diverse andere Funktionen. nur eben bei der Z-Shell viele schöne Dinge mehr.
Genau, also da, ich glaube, für die Z-Shell müssten wir wahrscheinlich eine eigene Sendung machen.
Das wäre cool. Also
ich denke, da wäre es eher sinnvoll, quasi so eine Art Video-Podcast zu machen, um vielleicht das auch ein bisschen zu zeigen, also, was man gerade macht, weil ansonsten erzählt man hier von diesen ganzen tollen Sachen, die es da gibt, aber ich denke hier, also wer das mal ausprobieren will, der will das vielleicht auch wirklich mal sehen, was es da so gibt an Möglichkeiten.
Na, oder wir machen das interaktiv und die Leute müssen halt einfach eingeben. Wir sagen ihnen einfach den Befehl und wie sie das eingeben sollen. Und auf geschickte Art und Weise werden wir dann ein Readmail really fast
zusammen. Genau, das ist also immer das Problem. Also wenn euch jemand Fremdes Befehle übers Telefon oder sonst wo übermittelt, solltet ihr da auch vergleichsweise vorsichtig sein. Und also es gibt auch so ein paar schöne Angriffe, aber das müsste ich dann auch mal sozusagen verschriftlichen, weil das ist auch schwer zu erklären. Aber letztlich wenn man ein Problem hat, viele Leute googeln halt nach dem Problem und sehen dann irgendwie den Befehl, der da drin steckt, kopieren den aus der Webseite raus und führen den dann halt zum Beispiel in ihrer Shell aus. Und da gibt es also auch sehr viele Bösartigkeiten, wo zwar auf der Webseite der Befehl, was weiß ich, ls-la angezeigt wird als vielleicht Lösung. Da würde halt nur die Inhalte eines Verzeichnisses anzeigen. Und wenn man das aber kopiert, kopiert man eigentlich den String rm-rf, und das ist das, was Jörg meinte. Cool. Und damit löscht man quasi rekursiv.
Man macht die Festplatte leer.
Genau, also im schlimmsten Fall macht man halt die Festplatte leer, wenn man als Administrator noch unterwegs ist. Und wobei auch da ist es so, dass mittlerweile da so ein paar, ich sage jetzt mal, Verbesserungen vielleicht eingebaut worden sind. Dass also wenn man zumindest eine GNU, also die GNU-Werkzeuge benutzt, das GNU-RM, also es gibt von GNU, was GNU ist not Unix, also sozusagen die Entwicklung, die von Stallman herkommt, da gibt es also ein Programm, das heißt RM, und dieses RM guckt eben nach diesem RF und so weiter. Und Slash, also der ganze Befehl ist RM Leerzeichen minus RF Leerzeichen Slash. Und wenn man das dort eingibt, ohne weitere Optionen, ohne weitere Voreinstellung, warnt der nochmal, dass jetzt aber das ganze Dateisystem gelöscht werden soll. Und ob man das dann denn so sicher ist, oder es bricht sogar ganz ab. Und dann gibt es halt eine Option irgendwie, die heißt No Preserve Root, die man noch mit angeben muss, neuerdings. Ja. Und erst dann wird es auch wirklich gelöscht werden. Also das ist so eine Art Sicherheitsmechanismus oder zumindest so ein kleines Ding, was damit eingebaut worden ist. Und auch bei der Z-Shell, also das kann man halt konfigurieren, standardmäßig ist es aus. Das ist es,
standardmäßig ist es an. Dass du bei einem Stand
meinst, genau. Du das? Genau. Okay, na gut, das müssten wir halt nochmal ins Handbuch gucken. Also ich bin aber, also früher war es immer standardmäßig aus. Vielleicht ist es mittlerweile standardmäßig an. Da ist es halt auch so, wenn man eben RM Stern zum Beispiel eingibt, und Stern heißt auch lösche alles in dem aktuellen Verzeichnis, dann gibt es also eigentlich zwei Optionen. Eine sagt, sie wartet irgendwie n Sekunden, bis der Befehl ausgeführt ist. Das hat man nochmal so eine kleine Bedenkzeit. Oder aber man wird nochmal gefragt. Und also will man das wirklich löschen, und dann muss man ja oder nein antippen, und dann wird halt auch gelöscht.
Der Befehl ausgeführt.
Genau. Also,
dass man im Fall der Fälle wirklich noch seine Festplatte in dem Sinne leeren kann, aber es unvorsichtigerweise nicht unbedingt tut.
Genau. Und also ich denke durchaus, dass das mit einzuschalten ist meistens ganz sinnvoll, weil es, also gerade diese Bösartigkeit kommt weniger oft vor, aber was oftmals vorkommt im Eifer des Gefechts, dass man irgendwie eingibt, irgendwie rm-rf slash Leerzeichen, home, irgendwas hinten dran. Und das ist halt so ein Fall, dass man irgendwie an Aussehen irgendwie einen Befehl eingibt, den man gar nicht eingeben wollte. Aber in dem Fall, also slash Leerzeichen und dann home zum Beispiel, führt dazu, dass das zwei Bestandteile wären, zwei Optionen, zwei Argumente. Einmal wird eben das slash, also die Wurzel des Dateisystems gelöscht. Und danach wird nochmal der Home-Ordner gelöscht, aber wenn der da rankommt, ist das alles schon erledigt. Also und quasi so ein kleiner Abfragemechanismus ist durchaus manchmal ganz sinnvoll. Oder aber natürlich, man hat ein gutes Backup, dann spielt man halt einfach sein Backup ein und kann gleich testen, ob der Restore noch funktioniert und ist, hat gleich noch was anderes mitgetestet. Also gibt es also viele Mittel und Wege, um die dann nach oben führen. Genau, also das ist also
der Hintergrund zu einer Shell, also was im Prinzip dieses ganze Werkzeug ausmacht und eben auch die Erklärung, dass es ein essentieller Bestandteil eines, in dem Falle Unix-Systems oder eines Linux-Systems ist.
Genau, und also was Jörg vorhin schon mit Programmiersprachen meinte, also zum einen, wenn man in C programmiert und System verwendet, wird halt die Shell mit aufgerufen, genauso gut ist es in anderen Programmiersprachen. Also jede Programmiersprache hat irgendwie so einen Befehl, der letztlich irgendwie eine Shell aufruft und irgendwas öffnet. Und was man halt auch machen kann, ist, wenn man eine Web-Anwendung schreibt, also irgendwie ein Programm, was über eine Webseite ausgeführt wird, auch die kann im Hintergrund eine Shell aufrufen und auf der Shell halt irgendwas ausführen. Und,
und also das fängt im Prinzip auch so bei Kleinigkeiten an. Ich möchte nur mal die Prozess-ID wissen. Ich möchte zum Beispiel, oder ich möchte wissen, wer ich bin. Und ähnliche Abfragen, LS.
Ja.
Das sind solche Kleinigkeiten, die unter Umständen doch in irgendwelchen Programmen vorkommen. Vielleicht auch im Hintergrund über irgendwelche Bibliotheken, was man gar nicht so bewusst wahrnimmt.
Genau. Und das kann sich dann eben zu einem Problem entwickeln. Was man nämlich jetzt zunächst erstmal machen kann noch, sind sogenannte Umgebungsvariablen festlegen.
Dieser Angriff hatte jetzt weniger das Problem mit den Umgebungsvariablen, sondern eigentlich eher mit einem coolen Feature der Bash.
Ja, genau. Na, dann fang du mit einem coolen Feature an.
Dieses coole Feature ist nämlich, dass man Funktionen halt definieren kann. Das ist im Prinzip überall vorhanden. Das heißt, ich definiere mir eine kleine Hilfsfunktion, was weiß ich, ls im Verzeichnis /home oder sowas.
Na, oder um mal ein praktisches Beispiel zu finden für so eine ganz kleine Hilfsfunktion, die ich also unglaublich hilfreich finde und auch gerne einsetze, ist, dass manchmal lege ich mir ein neues Verzeichnis irgendwo an und will aber quasi direkt in das Verzeichnis auch reingehen. Und das, also üblicherweise würde man dann eingeben mkdir für Make Directory, dann Directory-Name, drückt Enter, dann sagt man cd, gibt wieder den Namen des Verzeichnisses an und landet dann drin. Und dann kann man sich halt jetzt irgendwie einen Befehl selber zusammenbasteln oder so, eben so eine Funktion, die eben, was zum Beispiel mkcd heißt. Und da gibt man halt als Argument den Namen des Verzeichnisses ein und im Hintergrund legt die Funktion des Verzeichnisses an und wechselt dann sofort rein. Also dann quasi zwei Schritte in einem erledigt. Und da gibt es aber ganz viel, was man da machen kann. Also so eine Funktionen sind halt wieder sehr mächtig.
Ja, solche kleinen Helferlein, die man sich bastelt.
Genau.
Also sprich im Prinzip, dieses Mittel der dieser eigenen Funktionsdefinition ist hilfreich und sinnvoll. Die Bash hat das Ganze dann auch dahingehend erweitert, dass so eine Funktion nur in der aktuell laufenden Shell, also in dem eigenen Prozess, gültig ist, derartige Funktionen zu übertragen auf die Kind-Prozesse. Damit man im Prinzip auch dort noch darauf zugreifen kann, falls die Bash eine Bash aufruft, die wiederum ein Programm ausführen soll, zum Beispiel. Also diesen magischen Transportmechanismus im Prinzip zum Transfer von definierten Funktionen. Das ist in der Bash, also wir hatten vorhin irgendwie aufgeschlagen gehabt, von Anfang an dabei. Das hat war im Prinzip da so eine tolle Sache und man hat das eingebaut. An sich kann ich mich und auch so in diversen Diskussionen, die ich gelesen habe, hat keiner ein praktisches Beispiel nennen können, wo er das nutzt, beziehungsweise dass da auch nicht reihenweise die Leute aufgesprungen sind und haben gesagt, dieses Feature ist bei uns tagtäglich im Einsatz oder sowas. Also es ist auch in gewisser Weise eine leicht obskure Funktionalität, die nicht ständig genutzt wird.
Wobei eben für einen Angreifer lohnt sich sowas immer sehr gut, weil nicht oft genutzte Funktionen tendieren eben dazu, eben wenig benutzt zu sein, wenig ausgetestet zu sein und viele Fehler zu enthalten. Und sozusagen für einen Angreifer wird halt immer mal auf solche Funktionen gucken. Und das hatten wir vorhin auch bei dieser diskutierten Heartbleed-Lücke gesehen. Das hat eben diese Heartbeat-Erweiterung genutzt von TLS. Die, also auch, also nachdem die Lücke offen, also rausgekommen ist, hat quasi irgendwie jeder gesagt, also entweder ich wusste gar nicht, dass es überhaupt gibt, oder, also es hat einfach auch niemand eingesetzt. Also kaum jemand wusste, dass es gibt und es wurde halt auch nie eingesetzt, weil es auch hier bei TLS auch äquivalente Mechanismen gab, um sowas zu machen. Also, und bei der Bash ist es genau dasselbe, dass es hier so eine irgendwie gut gemeinte Funktion war. Aber da hat niemand verwendet.
Ja, genau. Und die Art und Weise, wie im Prinzip eine Bash-Instanz das weiterreicht an die nächste Instanz, ist über das sogenannte Umgebung, über die Prozessumgebung, das Environment. Und in diesem Environment deklariert es dann eine entsprechende Variable mit dem Namen dieser Funktion und packt dort in den Variableninhalt die Funktionsdefinition, also die Befehle für diese Funktion hinein. Und wenn man genau auf diesem Wege halt eine andere Bash aufruft, wird diese beim Start die solche Funktion importieren aus dem Environment. Und da liegt nämlich genau das Problem. Dass sagen wir mal so, tut die Bash das ungefragt. Das ist einfach eine tolle Funktion und deswegen wird die immer gemacht, durchgeführt, genutzt und führt am Ende dazu, dass die Shell ja im Prinzip diesen Befehl diese Anweisung da drin ausführt. Und das andere, man hat im Prinzip hier das Standard Environment auch genutzt, was in vielerlei Hinsicht auch genutzt wird. Und wenn man sich im Prinzip so jetzt diese Artikel zu dieser ganzen Sache anschaut, ich glaube, so die interessanten Dinge sind nämlich zum Beispiel auch, dass ein Webserver wird an seinen Kindprozess die gestellte Anfrage zum Teil über das Environment weiterleiten. Also es ist so, dass eine HTTP-Anfrage besteht immer so aus einem Kopfteil und einem Body, also ein Head und ein Body. Und in dem Head kann ich diverse Parameter einstellen, eben in Form immer von einem Schlüssel, also einem Head, eine Field Name und dann dem Field Data oder wie das da im offiziellen Standard heißt. So dass ich dann an dieser Stelle einfach der Webserver wird genau diese Daten in dieser Art und Weise dem aufgerufenen Prozess, also der Webanwendung, der Webseite übermitteln, damit diese auf diese Informationen Zugriff hat. Und das Ganze eben passiert über das Environment. Das heißt, wenn im Prinzip da sowas drinsteht wie User Agent, dann wird der Webserver in dem Environment einen neuen Eintrag anlegen, User Agent, und trägt dort den Wert ein, der im Prinzip bei der Anfrage übergeben wurde. Das heißt also, wenn man sich jetzt mal diese ganzen Dinge, diese Bausteine, die wir hier gerade hingeworfen haben, zusammenpuzzelt, kommt man dann dazu, dass man an einen Webserver eine Anfrage stellt, die die ein HTTP im HTTP-Head ein Feld enthält, was ein, ich sag mal, Funktionsnamen hat und der dann mit einer entsprechenden präparierten Inhalt diese Shell-Funktionalität auslöst. Im Grunde klingt das jetzt erstmal nicht spektakulär, aber man muss eben bedenken, dass dieses Environment auch weiter vererbt wird. Also selbst wenn eventuell dieses aufgerufene Programm keine Bash ist, sprich es ist zum Beispiel ein PHP oder eine andere Anwendung, die sich um die Webseite kümmert, ist es aber dennoch wahrscheinlich, dass genau diese Anwendung eine Shell aufruft für irgendwelche Aufgaben. Und just in dem Moment wird sich auch noch dieser ganze Mechanismus auswirken und im Prinzip dann zur Ausführung kommen. Dass da an dieser Stelle diese Shell, dass der Code, den ich als Angreifer alleine mit meiner Anfrage, mit meiner HTTP-Anfrage übermittle, wird am Ende zur Ausführung gebracht auf dem Server.
Genau.
Und an sich ist es, also hier an dieser Stelle muss man sich im Prinzip mal angucken, wie diese ganzen Sachen definiert wurden und wie das Ganze übergeben wird, also wie diese Environment-Variable präpariert werden muss. Aber, also weil da sind im Prinzip auch gewisse Dinge notwendig, beziehungsweise das, was die Shell da macht, ist auch so ein bisschen lax, beziehungsweise ein bisschen mehr Arbeit, als was sie tun sollte. Wenn man im Prinzip davon ausgeht, dass nur die Standardfunktionalität genutzt würde, in dem Sinne, dass man die reine Funktion definiert, müsste man sich auch ein bisschen mehr anstrengen. Aber das Interessante ist, dass selbst wenn man diese Funktionsdefinition beendet, hat man auch von der Ausführungsart und Weise die Funktionsdefinition beendet und kann dann beliebigen Code weiterbasteln. Also das hat so ein bisschen Ähnlichkeit, auch was wir vorhin eben angesprochen hatten mit der SQL-Injection, dass man da einfach diese Ausführungsreihenfolge erweitert, diese Ausführungsarbeit. Und an der Stelle ist nämlich genau der Punkt, dass man im Prinzip die Funktionsgeschichte, Definition abschließt und hinten dran eben im nettesten Falle nicht eben das Drop-Table schreibt, sondern eben ein RM-RF, um den Surfer etwas zu bereinigen, um den Surfer etwas zu erleichtern.
Genau, aber die meisten Angreifer gehen natürlich hier eher wenig destruktiv vor, sondern versuchen, den Server für ihre Zwecke zu konfigurieren. Also man kann also da hinten diverse Befehle eingeben und was direkt nach dem Auftauchen der Lücke sehr häufig zu sehen war, war halt eben so Code, wo dann eine Verbindung quasi nach außen aufgenommen wurde und dann den Server zu verschiedenen Netzwerkinteraktionen aufgefordert hat über die Shell und also da halt verschiedenen Unfug gemacht hat. Also ich habe gerade hier die Wikipedia-Seite offen, da gibt's halt so ein Beispiel, wo einfach ein Ping abgesetzt wird, wird einfach ein Datenpaket quasi losgeschickt, in dem Fall nur eins, an eine bestimmte Adresse und das war's. Und das kann man halt machen. Oder man gibt halt hier verschiedene andere Befehle ein. Man kann natürlich auch einfach hier ein wget zum Beispiel anwerfen. Also wget ist einfach so ein Programm, was runterlädt von der anderen Seite ohne Benutzerinteraktion. Also wget gibt eine Adresse ein. Und das ist also auch so ein klassischer Weg, wie viele Angreifer auf Webseiten kommen. Da wird halt irgendwie ein Perl-Skript oder PHP-Skript oder ähnliches runtergeladen und dann quasi ausgeführt. Und das Skript macht dann halt einfach eine Backdoor, also eine Tür auf für den Angreifer, durch die er dann einfach reinwandern kann und hat dann Zugriff auf den Rechner und kann dann mit seinen Werkzeugen halt weiterarbeiten. Aber also die Möglichkeiten, die hier dann bestehen, sind quasi unbegrenzt.
Ja.
Und interessanterweise, also hier ist das Beispiel eben für Webserver, und du hattest auch so bei Webservern erklärt. Ich habe aber mittlerweile auch gesehen, dass Mails verschickt werden, wo als Subject oder auch als diverse andere Sachen versucht wird, hier mit solchen Strings zu arbeiten. Und angeblich gibt es wohl irgendwelche Webserver, die da irgendwas verarbeiten und verwundbar sind. Weiß ich nicht. Also vielleicht ist es auch nur eine Spielerei der Person, die das macht. Also,
aber ist nicht abwegig.
Ja, genau.
Dass genau diese Geschichte, wo es im Prinzip um eine Datenübergabe geht und ähnliches, dass man dafür eben dieses Environment nutzt.
Ja.
Und an der Stelle eben genau auf diesem Wege diese Möglichkeit angreift oder nutzt, die Funktionalität der Bash angeht. Und was ich auch mit interessant fand in dieser ganzen Diskussion, der erste Fix, der damit rausgekommen ist, der war wohl auch nicht wirklich. Also der hat nur die ersten Probleme beseitigt.
Ja.
Und zwar, dass an der Stelle dann mit dem Ende der Funktionsdefinition auch richtig die Auswertung abgebrochen wurde. Aber das Ganze ging im Prinzip weiter, dass man genau auch innerhalb dieser Funktionsdefinition noch kaputte Anweisung einfügen konnte, um mindestens dann diesen Befehl abstürzen zu lassen. Also das ist das, um es jetzt mal ganz konkret zu sagen, aber vielleicht auch in der Stelle einfach nur anzureißen, man hatte ein sogenanntes Here-Dokument eröffnet, um das im Prinzip die Eingaben von der Standardeingabe liest und dieses eben nicht beendet, woraufhin im Prinzip die Shell wiederum gesagt hat, das ist kaputt, was da kommt und ist abgestürzt. Das heißt also, dass da auch dieser Code nicht robust war. Und das, was nämlich auch interessant ist, wenn man sich diese Art und Weise anguckt, wie Funktionen verarbeitet werden, ist also, es existiert eine gewisse Rangfolge. Und zwar, man kann sich in so einer Shell eben Funktionen definieren, man kann reguläre Programme, also Befehle haben, oder man kann einen Alias, das ist zum Beispiel auch noch was Bekanntes, haben. Und die Shell wird im Prinzip nach einem Aufruf, nach so einem wenn ich etwas eingebe oder wenn im Prinzip in einem Skript etwas aufgerufen werden soll, schaut es in verschiedenen Stellen halt nach. Und da ist zum Beispiel auch die Befehl, also die Funktionen sind höher gelagert, also werden als erstes untersucht und danach erst die eigentlichen Befehle. Das heißt, ich kann im Prinzip einen Befehl, was weiß ich, eben ich sage jetzt mal, User bin Perl oder sowas, kann ich überlagern durch eine Funktion, die Perl heißt. Mhm. Ist für gewisse Dinge sinnvoll, notwendig, also das, ich habe auch derartige Sachen im Einsatz, es bietet Vorteile. Aber eben genau über diesen Mechanismus der Bash kann ich da auch wiederum genau diese Überlagerung hineintransferieren, hineinblenden in ein Skript, was völlig ahnungslos ist, dass es da gerade nicht den eigentlichen Befehl aufruft, sondern eine Funktion, die unter Umständen die eigentlichen Aufrufe abfängt oder den Aufruf verändert, durchführt und diverses anderes. Das geht im Prinzip dann so in diese Richtung mit lokale Ausnutzung, wenn man unter Umständen davon ausgeht, diese, ich habe ein Programm, also mein Administrator hat mir die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel den Server neu, den Webserver neu zu starten und sowas. Das normalerweise fehlen mir dafür die Rechte, weil ich dafür eben gewisse Zusatzrechte brauche. Aber über solche Programme wie sudo ist es dann wiederum möglich, diese Zusatzrechte zu erlangen und nur genau zu diesem Zweck und dann einfach den Server neu zu starten. Aber über diesen Transportmechanismus, sag ich jetzt mal, wo dieser Aufruf von Apache oder von einem Programm in dem Sinne überblendet wird, kann ich über diesen Mechanismus bis dorthin meinen eigenen Code transportieren, der dann natürlich ausgeführt wird, anstatt des Server-Neustarts zum Beispiel. Das ist das, wo in diverse solche Programme eben wie zum Beispiel sudo oder alles, was so in diese Richtung Sicherheitserweiterung, Rechteerweiterungsprogramme geht, diese sind eigentlich darauf bedacht, dieses Environment aufzuräumen. Für sudo und ähnliches gibt es im Prinzip so eine Option. Also man kann gezielt dieses Environment festlegen, welche Variablen übernommen werden und welche nicht. Und an der Stelle ist es eben dann so, dass wenn nicht ein derartiger Bash-Funktionsnamen-Variable auf dieser Liste steht, dann wird genau diese nicht transferiert. Das ist wirklich dann so, wenn man derartige Programme schreibt, wo es um erhöhte Sicherheitsrichtlinien, also Richtlinien um erhöhte Sicherheitsrechte geht, dass man an dieser Stelle auch wirklich mit auf solche Dinge achtet und eben das Environment entsprechend bereinigt, bevor irgendwelche Unterprozesse aufgerufen werden, um eben genau solchen Dingen entgegenzuwirken. Ich glaube, im Ende ist jetzt zum Schluss nämlich zum Beispiel auch rausgekommen, dass nicht mehr pauschal alle Variablen angegriffen werden, mit einer passenden Definition von einer Funktion beginnen, sondern diese Variablen müssen auch entsprechend heißen. Ich glaube, es ist, dass die jetzt Bash-Funktionsname und dann muss hinten noch die passende Funktionsdefinitionsstart dafür gegeben sein. Mhm. So dass im Prinzip jetzt ein Angreifer müsste in dem Sinne schon einen Header setzen, der da eben wiederum heißt Bash Unterstrich und so weiter, was an der Stelle schon, ich sag mal, etwas auffälliger ist, beziehungsweise was von gewissen Programmen gezielt bereinigt werden kann. Denn am Ende hat man sich leider hier nicht entschlossen, dieses coole Feature rauszuschmeißen.
Genau. Also es gab relativ schnell nach dem Entdecken dieser Shellshock-Lücke, oder zumindest nachdem sie öffentlich bekannt geworden ist, ein Pastebin-Eintrag von Andreas Bog. Und er hat eigentlich das korrekt erkannt. Also ist auch überschrieben mit Nuke the whole feature from orbit. It's the only way to be sure. So, also was er quasi hier vorgeschlagen hat, ist diesen ganzen Teil innerhalb der Bash einfach komplett rauszunehmen. Also sein Patch besteht irgendwie aus fast 100 Zeilen, die mit Minus beginnen. Das heißt, es wird also ganz viel Code einfach weggeschmissen und aufgeräumt. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich der sinnvolle und richtige Weg, weil, wie gesagt, es benutzt niemand. Und es ist einfach hochgefährlich. Das ist wie man halt gesehen hat, und das ist eigentlich die zweite Spezifikum bei dieser Sicherheitslücke, dass eben dieser Entwickler der Shell, der ist dann natürlich vorab informiert worden von dem Finder der Lücke und hat dann quasi ein Patch entwickelt. Und die sind dann halt rausgegangen und haben gesagt, okay, wir haben hier für die Bash 4.3 den Patch und den müsst ihr jetzt einspielen, dann ist alles gut. Und dann dauert es, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Tage. Und meinen auf einmal Leute, naja, Aber wenn wir das jetzt, wenn wir das jetzt so ein bisschen abändern, vielleicht, und dann wird ein bisschen hier diskutiert, also es gibt so eine Mailingliste, die heißt OSS Security, und dann ging es ganz schnell und dann hatte man wieder einen neuen Angriff gefunden. Das heißt, da musste wieder ein neuer Patch gemacht werden. Und dann, ja, gab es erstmal wieder kurze Zeit Zufriedenheit und dann fand man wieder was. Und dann patchte er wieder und so ging es hin und her. Also insgesamt war das so eine Art Ping-Pong-Spiel, dass der Entwickler mal meinte, ja, jetzt hat er es gefixt. Und die Angreifer quasi haben wieder gesehen, wir können das noch weiter austreiben. Und das Schlimme ist, es war halt immer wieder neue Software-Release. Und jedes Software-Release hatte wieder eine Sicherheitslücke, die zwar eine Schwierigkeit ein bisschen abwischt von den anderen. Und also am Ende ist diese eine Sicherheitslücke, die es gab, aufgeteilt über 11 sozusagen Dokumente. Also es gibt hier diese CVEs, also das ist so ein Dokument, wo dann drin steht, was wie schwer die Lücke ist und wo man Informationen findet und so weiter. Und es gibt also mittlerweile zu dieser einen Bash-Lücke, die jetzt Shellshock heißt, 11 so eine CVE-Dokumente. Und erst sozusagen das letzte scheint das dann wirklich halbwegs abgesichert zu haben. Und also Bash legt halt sehr viel Wert auf Rückwärtskompatibilität und das ist eigentlich das Problem, dass sie sagen, naja, wir wollen halt keine Nutzer verschrecken. Mhm. Also der eine Nutzer, der das einsetzt, der soll halt auch noch in Bequemlichkeit seine Skripte weiter ausführen können oder was auch immer. Und deswegen wollen die halt das Feature einfach drin behalten. Und wirklich der sinnvollste Weg ist einfach das wirklich direkt rauszuschmeißen, weil es ist, also so ein obskures Feature brauchen wir im Wesentlichen nicht. Wie gesagt, vielleicht müsste man auch mit Nutzern mal ein bisschen dann in Kontakt kommen und denen dann auch Wege vorschlagen, wie sie das umgehen können, also wie sie das
arbeiten. Wieso? Ich fände es zum Beispiel auch völlig in Ordnung, wenn dieses proaktiv zugeschalten werden muss. Also ich muss eine Option setzen, dass genau diese Funktionalität greift.
Ja.
Das Problem ist ja im Prinzip hier dran, kein Mensch weiß, dass es dieses Ding gibt, weiß wirklich, was passiert.
Ja.
Und am Ende eben auch, es ist einfach aktiv.
Jetzt, was mir gerade so einfällt, es gibt ja bei der ZSH diese Restricted ZSH, also die RZSH, die ziemlich weit eingeschränkt ist, halbwegs eingeschränkt, muss man vielleicht sagen. Gibt es sowas eigentlich auch bei der Bash? Gibt es so eine R-Bash oder sowas? Weißt du da was?
Okay. Wüsste ich jetzt spontan auch nicht.
Also das war jetzt auch nur so eine Idee, die mir jetzt gerade kam.
Also selbst dieser Mechanismus wäre da nicht deaktiviert gewesen.
Ja, aber vermutlich nicht.
Die Frage, die Bash hat nämlich auch einen POSIX-Shell-Mode, der eigentlich auch aktiv wird unter gewissen Umständen. Die Frage, ob sie dann auch dieses Feature fallen lässt oder ob das dann weiterhin, das hatte ich nämlich gerade in dem Patch, klick nochmal rüber, der dieses, Ding rausschmeißt. Oben war nämlich gleich auch dieses Shell-Ops. Der neue Patch liegt, guck mal, der neue Patch ist nämlich auch so ein bisschen if POSIX correctly, also wenn ich in diesem Modus bin, dann
POSIXly correct,
dann wird er im Prinzip auch gewisse Sachen anders behandeln, anders ausführen. Aber im Großen und Ganzen ist hier so ein Ding, räum auf.
Ja, genau.
Also das ist so ein bisschen eben diese versteckten Sachen. Das ist das hier, wir können im Prinzip ja 25 Jahre zurückblicken. Seit 25 Jahren haben geschickte Leute, die das auch vorher schon erkannt haben und damit nicht auf die Straße gerannt sind, sondern es einfach nur genutzt haben.
Ja.
Konnten damit arbeiten. Also das ist 25 Jahre, das ist ein wahnsinniger Zeitraum. Und da ist wahnsinnig viel Programme ausgeführt worden, viel Code geschrieben worden, der in dem Sinne verwundbar war.
Genau. Ich meine, was man hier wieder dem Programmierer vielleicht zugutehalten muss, es war halt nie irgendwie ein Sicherheitsfeature. Also es war halt irgendwie so ein Nebenfeature, was damals irgendwie für ihn, zumindest war das so berichtet, also sinnvoll erschien und wo er sich über die Sicherheit des Ganzen hat keinerlei Gedanken gemacht hat, aber auch hier zeigt sich das, also man muss quasi fast jedes Stück Code irgendwie auch unter Sicherheitsgesichtspunkten betrachten und überlegen, was kann man da machen. Also auch hier bei dieser Shellshock-Lücke haben es dann Leute relativ schnell geschafft, ein Botnet aufzusetzen, das heißt, haben quasi irgendwelche Rechner gemietet im weiteren Sinne und sind dann losgegangen, haben versucht, dann Rechner anzugreifen. Und das ging auch sehr schnell. Also das, nachdem die Shellshock-Lücke bekannt wurde, meiner Meinung nach am selben Tag hat man in Webservern schon diese Zeilen gesehen, wo dann halt versucht wurde, irgendwie was zu erreichen. Also weil das auch die Lücke ist vergleichsweise einfach auszunutzen. Also das ist jetzt, der Grundmechanismus ist in diesem Advisory festgelegt, also das, was ich auch sagte, mit dieser Funktionsdefinition und dann irgendwas drin. Und da, also in der ursprünglichen, in dem Announcement stand irgendwie Echo Vulnerable oder sowas. Und ich meine, jetzt ist es trivial, anstatt Echo Vulnerable da irgendwo reinzuschreiben, RM-F oder was ähnliches halt. Ping sonst wohin oder mach dies und jenes. Also lässt sich halt, diese Lücke lässt sich einfach sehr schnell dann auch ausnutzen.
Und was im Prinzip auch mit schön oder interessant ist an dieser Stelle, wir spielen im Prinzip nicht irgendwie kleine Angreifer, großer Surferbetreiber oder sowas, sondern eben auch unter Umständen dieses umgekehrte Spiel, Surferbetreiber und der Angegriffene ist der Benutzer. Denn es wurde nämlich auch diskutiert, das Ganze im Rahmen von DHCP, dass über DHCP können gewisse Parameter mit übermittelt werden. Was ist der Proxy-Surfer im Netz? Was ist der nächste? Also sowas auch selbst grundlegend DNS-Surfer und all diese Informationen, die per DHCP mit übergeben werden, die notwendig sind, übermittelt oftmals der DHCP-Client, der auf dem Benutzerrechner, also auf dem Laptop zum Beispiel läuft, übermittelt die an Kind-Prozesse über das Environment, also über diese magische Unix-Prozessumgebung. Und eben auf diesem Wege könnte ein etwas nicht so gut gemeinter DHCP-Surfer Informationen mitteilen. Ich sage jetzt mal krass, er kann den nächsten den Proxy-Surfer eben in Form einer solchen Funktionsdefinition übermitteln. Und wenn der Kind-Prozess dieses DHCP-Clients eben genau eine Bash ist, wird sie sich diesen Proxy-Surfer als Funktion krallen und ausführen. Das heißt also, ich gehe das nächste Mal einfach nur so ideenhaft gesprochen über einen Bahnhof. Dort ist wieder mal ein Hotspot aktiv. Mein Handy bucht sich ein und ist daraufhin gekapert. Also das ist in dem Sinne, wir reden jetzt nicht unbedingt um irgendwelche Surferbetreiber von Websurfern oder irgendwelche Administratoren, die ausgehebelt werden sollen, sondern diese Lücke zieht sich in der vollen Breite, in dem Sinne auch mit nach unten zu den einzelnen Anwendern. Zu den Anwendern, weil in dem Sinne diese Shell so vielfältig genutzt wird.
Und vielleicht, euch eine optimistische oder vielleicht optimistischen Ausblick zu geben, also man kann das natürlich testen, ob eure Shell verwundbar ist. Also es kann ja durchaus sein, dass ihr an Rechnern sitzt, wo ihr kein Administrator seid und ihr selbst irgendwie was einspielen könnt. Und dort ist es vielleicht sinnvoll, da mal ein bisschen was zu testen, ob die Shells noch funktionieren oder nie so funktionieren, wie sie sollen. Und dazu gibt es ein Skript, was der Hanno Böck entwickelt hat. Es liegt bei GitHub unter github.com/hannob/bashcheck und das macht so verschiedene Tests nach den diversen Schwachstellen, die ich da vorhin mit erwähnt hatte und versucht halt mit jeder halt auszuprobieren, ob da diese jeweilige Bash verwundbar oder nicht verwundbar ist und macht euch eine entsprechende Ausgabe. Ja, und wenn das halt der Fall wäre, dass ihr verwundbar seid, dann solltet ihr halt auch ganz schnell mal zu eurem Systemadministrator rennen und sagen, hier, update doch mal bitte die Bash. Beziehungsweise, falls ihr selbst das System administriert, solltet ihr natürlich selbst mal den Update-Befehl einwerfen und zu einer aktuellen Shell kommen. Also in vielen Fällen ist es nicht verkehrt, ein Update einzuspielen.
Ja. Und was ich aber jetzt auch in diesem ganzen Zusammenhang, also im Grunde, wenn man im Prinzip jetzt am Ende diese ganzen Puzzleteile auf dem Tisch liegen hat und weiß, welches Bild rauskommen soll, also wenn die passenden Teile leuchten, dann ist es trivial. Dann sage ich auch, oh mein Gott, ja, da hätte ich auch selber vor 10 Jahren schon drauf kommen können, auf diese Spielereien, auf diese Möglichkeiten. Und eben ein dieses Problem, was mir in dem Sinne auch jetzt in dieser Diskussion mit bewusst geworden ist, das Unix-Environment, Prozess-Environment, diese Umgebung eines Prozesses, die ist faktisch eben nicht, wie sie immer dargestellt wird, eine Schlüsselwert-Verknüpfung, sondern es ist praktisch gesehen einfach nur eine Liste von Einträgen, die eben nach nach Vereinbarung einfach sich in der Struktur gestalten, dass man eben einen Schlüssel hat und dahinter ein Ist gleich und den Wert. Und was nämlich in dieser ganzen Geschichte mit rausgekommen ist, man muss in dieser Liste ja nicht diese Werte eindeutig haben. Das heißt also, die Shell wird es einen letztendlich eindeutig präsentieren. Sie entscheidet sich für einen dieser beiden Werte, für entweder den ersten oder halt den letzten zum Beispiel. Aber ich kann in diesem Prozess-Environment das Ganze in dem Sinne so präparieren, dass ich dort die Werte mehrfach, also dieselben Schlüssel mehrfach verwende und damit nämlich zum Beispiel zu verschleiern, dass ich die derartige Sachen durchreiche. Es gibt Variablen, die sind zum Beispiel fast immer definiert. Dieses Environment, auch wenn man hier jetzt in gewisser Weise drauf rumhacken kann, aber gewisse Programme könnten ohne dieses Environment überhaupt nicht arbeiten. Der X-Surfer, so wie wir ihn kennen, könnte überhaupt nicht seinen Kindern, seinen Client-Prozessen mitteilen, wie er erreichbar ist. Es gibt, oder zum Beispiel auch SSH, dieser SSH-Agent, den es da gibt, der übermittelt im Prinzip auch seine Kennung, sein Vorhandensein auch über das Environment. Von der Seite her, dieses hat auch seine wirklich großen Vorteile. Aber ich kann im Prinzip eine Variable dort definieren, eben wie die vom X-Surfer oder einfach nur die Term-Variable, die angibt, welches Terminal aktuell genutzt wird, also ob es ein Linux-Terminal ist oder ein VT100 und kann diese Term ein zweites Mal einfügen in dieses Environment und dort packe ich diesen Bash-Funktionsaufruf rein. Was dann am Ende er wird ausgeführt, wenn ich aber unter Umständen nachgucke, was ist denn jetzt gerade passiert und rufe auch env, also oder export auf, um nachzugucken, was ist in meinem Environment los, ist es das Problem oder nicht, dann sehe ich das gar nicht. Also das ist das, was so auch etwas trügerisch, etwas gefährlich ist an diesem Ganzen, dass dieses da gut auch noch zu verstecken ist. Dass unter Umständen jemand, der sich, der danach sucht und ich sage jetzt mal nicht wirklich diese ganzen Sachen überblickt, an der Stelle einfach in die Irre geführt wird. Und genau. Ja, und von der Seite her, also diese ganze Lücke, eben wahnsinnig alt, aber und auch primitiv. Also das ist jetzt hier keine irgendwie Hochtechnologie, dass das Ganze nur unter obskuren Umständen funktioniert, sondern es sind auch wieder kleine Bausteine kombiniert worden, aber doch eben auf interessante und sehr geschickte Art und Weise, die dann natürlich diese großen Effekte hervorrufen. Und was ich vorhin, wir hatten ja anfangs auch mit dieser Diskussion gehabt von Debian und deren Wechsel damals weg von der Bash und allem, das hat gerade den Debian-Leuten recht gut einen Vorteil verschafft, weil sie genau eben nicht an jeder zweiten Stelle eine Bash aufrufen, sondern diese abgespeckte Dash, diese DASH.
Und das betrifft natürlich auch so Systeme wie Ubuntu und ich würde vermuten auch Linux Mint, aber da weiß ich nicht ganz genau, also auf alle Fälle die Ubuntu-Systeme setzen auch als BinSH die Dash ein. Was hier nicht ganz von Nachteil ist.
Ja, in diesem Sinne, an anderen Stellen ist es dann wiederum nervig, wenn man eben irgendwelche bunten Zusatzfeatures haben wollte. Aber da sind die Debianer schon eine ganze Weile dran und haben da auch eine ganze Weile auch aufgeräumt und nachgebessert, dass das System Dash-konform ist und eben auf diese Bashism, wie diese Bash-Schweinereien, diese Bash-Erweiterungen, Bash-Nutzungen
Beschmutzungen.
Beschmutzungen, ja. genannt werden, dass das System nicht mehr darauf zurückgreift oder eben in dem Sinne dann explizit darauf zurückgreift.
Genau, was vielleicht hier so dahinter steckt, es gibt halt diesen sogenannten POSIX-Standard und innerhalb dieses POSIX-Standards sind halt verschiedene Sachen festgelegt, was es, wie Befehle reagieren müssen und so weiter. Und diese Bash kann halt an einigen Stellen mehr, was eben die Benutzung sehr vereinfacht. Mhm. Allerdings lässt sich eben dann so ein Befehl nur auf den System ausführen, wo eine Bash auch installiert ist. Und das ist auch die Grundsatzidee, die hinter den Debian-Entwicklungen und anderen Sachen steckt, dass man quasi wieder Portabilität haben will. Das heißt, das Shell-Skript ist halt POSIX-kompatibel, wie man so schön sagt. Mhm. Und die Dash ist halt so eine POSIX-kompatible Shell. Das heißt, wenn ich die in der Dash schreibe oder halt überhaupt in bin.sh und die dann halt von System A nach System B treibe und trage und beide sind halt wirklich POSIX-kompatibel, dann kann ich dort einfach ausführen, ohne dass ich irgendwie nochmal was nachprogrammieren muss. Also ist quasi so, POSIX-Kompatibilität ist so das Java, das Unit, Nee, also es war ein kleiner Schatz am Rande. Also Windows-Systeme sind eben nicht POSIX-kompatibel, da geht's nie, aber sonst... naja, man muss nochmal ein bisschen verkleinern.
Also, das ist weit entfernt von POSIX irgendwas.
Aber ansonsten kann man eben diese Skripte theoretisch von einem System zum nächsten tragen und die problemlos ausführen. Und das ist halt eben bei diesen Bash-Skripten nicht der Fall. Und das führt eben dann in der Tat zu Problemen. Also sobald man eben seine schöne, bunte Bash-Welt irgendwo verlässt.
Ja, und an der Stelle hat sich halt, also eben in dem Sinne wäre auch ein Solaris-System, was als BIN-SH die CSH verwendet, nicht verwundbar, weil es eben genau nicht an dieser Stelle dieses Programm Bash einsetzt. Ja, wer an der Stelle dann jetzt vielleicht auch noch diesen Umstieg wagen mag oder eben das, genau diesen Wechsel jetzt als Anlass nimmt, diesen Vorfall als Anlass nimmt zum Wechsel, wäre es natürlich auch mit also sinnvoll.
Genau. Kann man halt also nur empfehlen. Ansonsten werden wir uns vielleicht mal ein bisschen Gedanken machen, wie man so ein ZSH-Pod oder Vodcast irgendwie sinnvoll zurechtbiegen kann. Und mal sehen, aber es kann natürlich noch einige Zeit dauern, bis wir das irgendwie auf die Reihe
kriegen. Bis die Idee dann dazu da ist, wie man das am schönsten präsentieren kann, weil viele Sachen sind, also das sind diese angenehmen Automatismen in der ZSH, die einem die alltägliche Arbeit erleichtern, die einem diese, wie man im Prinzip große Aufgaben mit kleinen Mitteln schnell erledigen kann. Das ist das, was es im Prinzip so schön, so angenehm macht, innerhalb der Z oder mit der ZSH zu arbeiten.
Genau. Und damit sind wir bei den letzten Sekunden unserer Sendung wieder angelangt. Wir versuchen jetzt wieder regelmäßiger eine Sendung aufzunehmen und euch wieder quasi vielleicht monatlich oder in kürzeren Abständen zu versorgen.
Mit Themen zu versorgen. Ich glaube, es gibt auch immer wieder noch die entsprechend aktuellen Anlässe, beziehungsweise auch der Themen, das Themen-Backlog, glaube ich.
Ja, das ist noch groß. Ich habe auch einige Anfragen laufen. Also wir haben hoffentlich demnächst wieder Studiogäste. Aber lasst euch da einfach überraschen. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Und bis bald. Tschüss.
Ja, von mir dann ebenso. Dann tschüss.